Es ist köstlich.
Ja, und wir sind zurück aus der Sommerpause und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 50. Und long time, no see, no hear, mit mir dabei Benedikt Stadezek. Hallöchen.
Hallo, ich wollte schon sagen, hallo mein Mancherie.
Genau. Gott, ich hasse ja diese Dinger, ne?
Boah, ich kann die auch nie leiden.
Ich habe auch mal irgendwo so spaßhalber gelesen gehabt, dass es wahrscheinlich weltweit irgendwie nur so 10 Packungen Mancherie gibt, die einfach immer wieder weiter verschenkt werden, weil ich kenne wirklich keinen, der sagt, ich mag die gerne.
Ah doch, bei mir in der Familie gibt es ja tatsächlich Leute. Ich habe diesen Hype nie verstanden. Weißt du, das ist so ein Mysterium. Seitdem ich ein Kind bin, alle sagen immer, Mancherie, das ist das Beste an Süßkram, das du essen kannst. Und alle 5 Jahre oder so denke ich mir so, bist du bekloppt oder sind alle anderen bekloppt? Und probiere dann mal wieder eins und beiße da das erste Mal rein und denke mir so, nee, schmeckt immer noch scheiße. Ist wie mit Oliven.
Ja, nee, ist auch nicht meins. Also,
oh, jetzt werde ich gleich schon edgy in den ersten 2 Minuten.
Ja, wir haben uns lange Zeit zumindest nicht mehr in Bezug auf Podcast gehört.
Ich würde sagen, in diesem Format.
Genau, unsere letzte Folge ist ein schlankes halbes Jahr her.
Das ging jetzt aber auch verdammt schnell.
Ja, ne, also, was soll ich sagen? Mir fällt keine Ausrede ein, warum es so lange gedauert hat. Dabei hatten wir ja eigentlich noch Besserungen versprochen in der letzten Folge, aber daraus wird nichts. Ich glaube, wir müssen uns auch mal irgendwie vielleicht am Ende der Folge oder beziehungsweise offscreen mal ein neues Konzept überlegen, inwiefern wir es vielleicht nochmal hinkriegen, wirklich regelmäßiger das Ganze zu machen oder ob wir das mal für eine gewisse Zeit einstampfen, bis wir beide wieder mehr Freizeit haben.
Hahaha, mehr Freizeit, natürlich. Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich mal ein Format-Rework machen. Vielleicht kleinere, kürzere Sachen oder so, die man dann regelmäßiger snappen kann, einfach, dass wir nur einmal aufnehmen müssen und dann ein bisschen Content haben, aber.
Genau, irgendwie, dass wir einmal pro Monat produzieren und das dann stückchenweise verfüttern.
Ja, ganz professionell alles.
Ganz unterwegs. Professionell, ja.
Ja.
Eine professionelle Pre-Production. Ja, wie geht's, wie steht's?
Mir ist warm. Seit geraumer Zeit schon. Das ist aber ja ein Common Theme irgendwie bei mir, dass mir sobald die Temperatur über 25 Grad geht, mir eigentlich einfach zu warm ist.
Ja, das stimmt.
Mittlerweile ist es auch, da ich nicht mehr in meinem studentischen Kellerloch hänge, ist es mittlerweile auch egal, ob ich bei mir zu Hause im Homeoffice sitze oder im Büro bin, weil es mir an beiden Orten zu warm ist.
Ja, bei dir ist ja wirklich so, ab 18 Grad fängst du an zu schwitzen.
Ja,
das ist nicht normal.
Ich hab leider auch nur Arbeitskollegen, die diese Meinung grundsätzlich nicht teilen. Aber ja, ich beschwere mich nicht. Es gibt tatsächlich schlimmeres Wetter als das hier. Das ist ganz okay.
Mir ist aber tatsächlich gerade auch etwas zu warm, weil ich sitze hier bei mir im Arbeitszimmer, Schrägstrich Abstellkammer, Schrägstrich Gästezimmer. Und da steht so von morgens, ja, 9, 10 Uhr oder so, bis jetzt eben auch nachmittags 15, 16 Uhr auf jeden Fall die Sonne auf dem Fenster. Und dementsprechend ist es hier auch warm drin, obwohl es eigentlich unsere Wohnung ein relativ kühler Altbau ist. Und die restliche Wohnung geht auch, aber hier ist es halt immer richtig warm. Ich habe jetzt hier auch 25,4 Grad, sagt das Thermometer neben mir.
Das sollte für dich doch eigentlich schön angenehm sein.
Nee, das ist selbst mir ein bisschen warm.
Aber wo du das gerade sagst, weil das ist ja tatsächlich, selbst wenn du gut isolierte Wände hast, Scheiben sind halt zum Großteil einfach ja
Mist.
dahingehend ein bisschen schwierig. Also vor allen Dingen, weil das größte Problem, was du bei Fenstern hast, selbst wenn die zweifach oder dreifach verglast sind, dass da ja Lichtstrahlung durchkommt. Das ist ja der Punkt, damit du durchgucken kannst. Was ja eigentlich dein Wunschkonzert wäre, wenn du es dir wünschen würdest, dass quasi nur sichtbares Licht durchkommt.
Und sonst alles draußen bleibt, genau.
Ultraviolett und Infrarotstrahlung komplett ausgeblockt werden.
Das ist ja schon cool.
Also relativ schwierig, aber auch umzusetzen. Allerdings habe ich mich damit auch mittlerweile mal da ein bisschen dahingehend informiert. Es gibt eine raue Menge an Folien, die man draufkleben kann, die dahingehend quasi das Lichtspektrum optimieren können. Natürlich kannst du die auch einfach verspiegeln, dann ist es kühl bei dir drinnen, aber dann ist auch dunkel. Aber es gibt tatsächlich auch ziemlich gute Folien, die halt also 98, 99% der Infrarotstrahlung ausblenden bei maximaler Erhaltung des sichtbaren Lichts. Also ich glaube, dann hast du noch so um die 80% des sichtbaren Lichts, die dann noch durchgeht. Also ein bisschen gedämmt ist es dann schon.
Ja. So eine
Aber
Folie hatte ich tatsächlich an den Scheiben von meinem Schlafzimmer in München. Weil da war nämlich, also auch wegen Temperatur, weil da auch eine gewisse Zeit lang am Tag die Sonne einfach drauf stand, aber auch hauptsächlich wirklich wegen des spiegelnden Effekts vom sichtbaren Licht. Und weil das nämlich zu so einem Gehweg raus war, die Fensterscheibe. Und ich hatte keine Lust, die ganze Zeit Vorhänge zuzumachen oder Roller darunter zu machen, aber ich wollte auch nicht, dass alle Leute mir permanent ins Schlafzimmer gucken können.
ja, aber ich finde es mittlerweile einfach ziemlich cool, dass du diese Eigenschaften quasi separat, also diese Verspiegelung und
Ja.
ich möchte Transmission haben, aber oder maximale Reflexion. Also das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe mich damit nur jetzt mal beschäftigt, weil wir bei uns in der Firma ein Atrium haben mit einem quasi einem Dach aus Glas.
Oh.
Das wird aber bei, im Sommer ist es halt das Atrium, ist es halt kein Atrium, sondern der Backofen. Das ist unfassbar heiß da drin, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Aber hat
Und
sich da
da war
vorher niemand Gedanken drüber gemacht?
der Laden ist, eigentlich ist das ja nur eine glorified Werkstatthalle, wo sie so ein bisschen, keine Ahnung, Teppich ausgerollt haben und ein paar Möbel reingestellt haben.
Okay.
Und das dann aus den 90ern. Von daher, ja, da hat sich damals keiner so, also da hat sich vielleicht jemand gedacht, so, das könnte ein bisschen warm werden, aber das ist dann halt so. Aber ja, wir haben da momentan, überlegen wir, was wir dagegen tun könnten. Und dann habe ich mir mal so ein paar von diesen Folien angeschaut, ob das eine Lösung sein könnte.
Okay.
Also falls jemand das für zu Hause brauchen kann. Es gibt die auch in die andere Richtung quasi für den Winter. Wenn du halt quasi quasi die Wärmedämmung deiner Fenster verbessern möchtest, dann könnte das quasi alles durchgelassen wird, aber dann quasi drin gehalten wird und nicht mehr
Ach so,
reflektiert
okay.
wird. Oder du absorbierst alles. Es gibt dann auch welche, die haben sehr hohe Absorptionsfähigkeit, die absorbieren das halt alle und dann wärmt die Folie sich halt einfach auf und du hast halt dann warme Fenster.
Wobei ich mir das bei mehrfach verglasten Scheiben schwierig vorstelle.
Ja, da funktioniert das nicht so gut, aber da willst du das tendenziell nicht, weil du das Problem da nicht hast. Das ist jetzt eher so ein
Ach so, okay,
Altbau-Gimmick.
ja. Ja gut,
Gerade
also.
weil du ja auch in Altbauen, bauen? Bäuen? Bauten? Altbauten schon mal das Problem hast, dass du da nicht so wirklich gut an die Fenster ran darfst, wegen Denkmalschutz.
Ja, tatsächlich, also hier, das ist ja auch unter Denkmalschutz das Haus, aber wir haben hier tatsächlich dreifach verglaste Fenster drin, weil die trotzdem einen Holzrahmen haben und sozusagen von der Fensteraufteilung den Originalfenster nachempfunden sind, sodass sozusagen nach außen, also das äußere Erscheinungsbild, was denkmalgeschützt ist, dadurch trotzdem erhalten bleibt und damit
Boah,
dann doch erlaubt ist.
war wahrscheinlich schweineteuer.
Ja, vor allem, du siehst auch bei den Fenstern, sind alles, glaube ich,
Was?
Einzelanfertigungen,
Ja,
weil
weil die
jedes
nicht alle
Fenster so
gleich.
ein,
Ja.
zwei Zentimeter irgendwie abweichen.
Ist halt Altbau, also Alt-Altbau.
Ein Altaltbau, genau. Das war auch lustig, als wir hier eingezogen sind und wir Lampen an die Decke hängen wollten. Da hatte ich mir gedacht, okay, um die möglichst gut auszurichten, dass die dann an einer bestimmten Stelle zentriert im Raum an der Decke hängen, habe ich mir extra so ein Lasermesser, um zu den Wänden den Abstand messen zu können, angeschafft. Dann mir, okay, dann kannst du einfach das Ding da, wo du die Lampe hinhängen willst, an die Decke halten. Dann misst du einmal sozusagen nach rechts, einmal nach links und weißt dann, wie die Abstände sind, sodass du dann in der Mitte von der Decke vom Raum bist. Pustekuchen. Die Decke hängt einfach so weit durch, dass der Laserstrahl vorher an die Decke trifft, bevor er die Wand trifft. Ja.
Schade.
Genau. Gut überlegt, aber nein.
Hätte ja klappen können.
Genau.
Aber ich habe auch in genug Wohnungen gewohnt, wo das der Fall gewesen wäre.
Ja, das stimmt.
Ja, was haben wir denn heute dann sonst noch so vor?
Ja, erstmal hast du ja noch anscheinend ein bisschen was zu berichten, was in der Zwischenzeit passiert ist. Du hast viel an deinem Auto rumgewerkelt, glaube
Oh
ich.
ja, oh ja,
Darauf
da
bin ich auch
habe
schon sehr gespannt. Genau, ich hab nicht viel sozusagen eigentlich aus der Zwischenzeit zu berichten, weil hauptsächlich Arbeit und allerdings habe ich eine, sage ich mal, News aus dem Privaten und eine News und bezüglich meines Fachbereichs, was ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Und das war tatsächlich kurz nach unserer letzten Folge, die News. Deswegen wäre es sonst auch in der letzten Folge schon drin gewesen, wahrscheinlich. Über ein, beziehungsweise mittlerweile zwei neue Medikamente, die ja zugelassen wurden. Ansonsten habe ich als sozusagen Großthema dabei deine Niere, jetzt auch mit High Protein. Dann natürlich wieder
Lecker.
die News für Nerds und als letztes keine Causa Obscura, sage ich mal, an sich, sondern da wollte ich eigentlich mit dir ein bisschen über KI diskutieren.
Oh Gott. Wir machen einen Podcast, natürlich müssen wir über KI reden.
Natürlich.
Und wie man damit das sein Dropshipping-Business monetarisieren kann. Keine Ahnung. Ich habe Buzzword Bingo gerade gespielt.
So ungefähr.
Ja, ich habe auf der anderen Seite halt noch was so in der Zwischenzeit alles passiert ist und ein bisschen aktuellere Geschichten. Und darauf aufbauend habe ich mir ein größeres Thema rausgesucht, das ich mal einmal bisschen Husten genannt habe. Aber da nehme ich jetzt nämlich zu viel weg, weil das mit dem in der Zwischenzeit ganz gut zusammenpasst. Und
Okay.
in den Turbo-News habe ich natürlich jetzt wieder einen aktuellen Überblick über das Motorsportgeschehen, nicht das, was in dem letzten halben Jahr passiert ist. Einige, da würden wir heute gar nicht fertig werden. Aber ja, von mir aus können wir dann richtig anfangen. Wir haben auch nur eine Viertelstunde gequatscht.
Ja, ist so normal. gut, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Immer der fragt.
Okay, gut. Also fangen wir an mit dem, was kurz nach unserer letzten Folge in Anführungszeichen passiert ist. Es war jetzt nichts Verwunderliches. Ich gehe erstmal ein Schrittchen zurück, um zu erklären, worum es überhaupt geht. Was wahrscheinlich einige schon mal gehört haben, vielleicht aus dem Bekanntenkreis, beziehungsweise von dem Bekanntenkreis von Großeltern, wenn die so schön sagen im kölschen Akzent, ich hab Makula. Was die meinen, ist die altersbedingte Makuladegeneration, kurz vorm AMD. Und da muss man grundsätzlich unterscheiden zwischen der
Vom AMD,
feuchten.
du musst das dummen Leuten wie mir erklären.
Altersbedingt?
Makuladegeneration kurz vor der MAD.
Nein, ich habe gesagt, altersbedingte Makuladegeneration, kurz vorm AMD. Die Kurzform, Abkürzung für altersbedingte Makuladegeneration ist
Ach
AMD.
so!
Mein Gott, bist du schwer von Begriff.
Woher soll ich das denn wissen?
Ich hab's zweimal
Ach,
gesagt.
Kurzform! Oh mein Gott, ja. Danke, Sie hören mir heute beim Denken zu.
Ich mach dir gleich erstmal einen Termin beim Ohren, als ob du noch richtig hören kannst. Gut, also haben wir schon mal die basalen Probleme aus dem Weg geräumt. Bei der AMD, ne, die Kurzform für altersbedingte
Habe
Makuladegeneration.
jetzt gelernt, ja.
Muss man unterscheiden zwischen der feuchten bzw. exudativen Form und der trockenen bzw. nicht exudativen Form. Was da letztendlich passiert, ist, dass durch verschiedene Stoffwechselprozesse, die mehr oder weniger gut erforscht sind, einfach durch die Alterungsprozesse, da Metabolite in der Netzhaut entstehen, die Sehzellen, also die Zapfen und Stäbchen, beziehungsweise das Pigmentepithel, was für die Erhaltung der Funktion von den Zapfen und Stäbchen in der Netzhaut zuständig sind, geschädigt werden. Und das hat dann eben zur Folge, dass immer mehr von den Zellen abgebaut werden und dadurch dann eben das Sehen schlechter wird. Bei der feuchten Form ist es so, dass sich da eben, wie der Name auch schon sagt, Flüssigkeit ansammelt, was relativ schnell und auch, sage ich mal, relativ akut, je nachdem, wie viel Flüssigkeit sich da in welchem Zeitraum ansammelt, die Netzhaut nachhaltig geschädigt werden kann. Und das war tatsächlich auch, also die feuchte Makuladegeneration war bis vor 20, 30 Jahren ungefähr der häufigste Grund für Erblindung im Alter bei Menschen in Industrieländern, weil man einfach nichts machen konnte. Man konnte den Patienten vor 20, 30 Jahren so ungefähr sagen, okay, sie haben die feuchte Makuladegeneration, sie werden in den nächsten ein, zwei Jahren nicht mehr lesen können, wir können das beobachten, machen können wir nichts. Das war so ungefähr damals die Aussage. Und dann wurde die sogenannte IVOM-Therapie, also intravitreale operative Medikamenteneingabe, eingeführt mit VEGF-Hämmern. VEGF ist ein Wachstumsfaktor, der maßgeblich bei der Entstehung der feuchten Makuladegeneration beteiligt ist. Und da wird dann mit Spritzen letztendlich dieses Medikament ins Auge gegeben und dadurch dann die Feuchtigkeit wieder zurückgedrängt. So ganz basal, sage ich mal, erklärt. Und das funktioniert sehr, sehr gut und man konnte dadurch die Erblindungsrate im Alter um, je nach Quelle, 70-80% reduzieren. Das war damals echt, sage ich mal, ein Meilenstein der Augenheilkunde, sage ich mal. Aber es gibt eben auch noch die trockene Form. Die ist insofern, sage ich mal, in Anführungszeichen besser, weil die nur sehr, sehr langsam fortschreitet. Also wie gesagt, bei der feuchten Makuladegeneration ist es so, dass du wirklich innerhalb von wenigen Tagen bis ein, zwei Wochen oder sowas von sehr gut sehend auf nicht mehr lesefähig, sage ich mal, stürzen kannst. Das ist dann zwar zum Teil reversibel eben durch diese Spritzen, aber das geht relativ zügig, dass das schlechter und auch nachhaltig schlechter ist. Und bei der trockenen Form ist es normalerweise so, dass du da über einen Zeitraum von mehreren Jahren sprichst, wo das Ganze schlechter wird.
Und es ist ich habe bei sowas immer ein bisschen Bammel, dass ich das selber nicht merke, quasi wenn das schleichend kommt.
Ja, musst du einfach regelmäßig zu mir kommen.
Ich hasse Arzttermine.
Ich zähle doch nicht als normaler Arzt für dich.
Ja, ist grenzwertig.
Nee, und also so bei der trockenen Form ist es tatsächlich auch so, dass du immer mal wieder Patienten hast, wo du dann halt nach ein paar Jahren, die irgendwie 5, 6 Jahre nicht mehr beim Augenarzt oder sowas waren und 60, 70, 80 sind und wo du dann reinguckst und denen sag ich so, ja, sie haben die trockene Form, ich habe aber nichts gemerkt. Und das ist auch gar nicht so untypisch, weil die eigentliche Sehschärfe, also bei einem normalen Sehtest und beim Lesen brauchst du ja die primäre Sehschärfe, ist es so, dass du das gar nicht so sehr merkst, weil das meistens eher so die Randbereiche der Makula betrifft und die Stellen, die dann defekt sind, du beim Lesen und im Alltag, je nachdem auch was für einen, sag ich mal, persönlichen Anspruch du ans Sehen hast, gar nicht mal so beeinträchtigt bist. Und es ist auch zum Teil so, dass eben wirklich die Patienten noch genau in der Mitte, also in der Fovea centralis, da wo du die maximale Bildauflösung, sage ich mal, auf deiner Netzhaut hast, dass die relativ lange erhalten bleibt und du wirklich im Prinzip so eine kleine Insel erhaltene Netzhaut hast, umgeben von ganz viel Atrophie, also funktionsloser Netzhaut. Und für diese trockene Makuladegeneration gab es bisher halt nichts, was man wirklich machen konnte. Man konnte den Patienten sagen, sie haben das. Gute Nachricht ist, das geht nur sehr, sehr langsam voran, also wird nur sehr, sehr langsam schlechter. Schlechte Nachricht ist, wir können aktuell nichts machen. Und da wurde jetzt eben im Februar diesen Jahres, beziehungsweise Ende Februar diesen Jahres, ein erstes Medikament in Amerika zugelassen mit dem schönen, schnittigen Namen Pegcetacoplan. Und das wird auch letztendlich ins
sehr Auge. Eingängig.
Genau, wird auch letztendlich ins Auge injiziert. Jetzt im, oh Gott, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann das zweite zugelassen wurde. Jetzt glaube ich irgendwann Mai, Juni oder so, also wenig später, noch ein zweiter Wirkstoff, der sich Avacincaptat-Pegol nennt. Ich finde immer diesen Namen super. Besonders wenn man versuchen muss, die irgendwelchen Patienten zu sagen. Genau, und die wirken beide, sage ich mal, ähnlich, sind vom Wirkmechanismus anders als die bisherigen Spritzen, die wir ins Auge gegeben haben bei der feuchten Makuladegeneration. das zu erklären, würde jetzt den Rahmen sprengen, weil es wesentlich komplizierter ist von der, sage ich mal, Kaskade, die da beeinflusst wird. Und die Applikation ist aber gleich. Und es ist so, dass dabei eben die aktuellen Daten zeigen, dass man damit das Fortschreiten eben der trockenen Form relativ gut verlangsamen kann. Also es ist nicht so, dass man da irgendwas zurückholen kann. Also was kaputt ist, ist kaputt, sage ich mal. Aber du kannst eben verhindern, dass es schlechter wird.
Das würde dann ja auch wieder dafür sprechen, regelmäßig zum Arzt zu gehen, damit es besonders früh erkannt wird.
Genau, also da ist es wirklich so, dass je früher man damit anfängt, desto besser ist es wahrscheinlich. Also das ist jetzt, sage ich mal, unter Vorbehalt diese Aussage, weil man dafür einfach noch keine Langzeitdaten hat, um das genauer beurteilen zu können. Die Zulassungsstudien gingen über 24 Monate. Mittlerweile gibt es noch zu 36 Monate Daten, die alle sehr gut sind, wie gesagt, aber sage ich mal, echte Langzeitdaten über 5, 10, 15, 20 Jahre oder sowas, da gibt es halt logischerweise noch nichts. Da muss man gucken, wie sich das da entsprechend zeigt und entwickelt. Aber es ist halt wirklich spannend, weil wir jetzt im Prinzip noch ein weiteres Medikament haben, was in Anführungszeichen relativ einfach zu applizieren ist. Und womit man dann eben auch sehr gut nochmal einer großen Patientengruppe, denke ich, weiterhelfen kann. Was da das große oder vermeintlich große Problem sein wird, ist, die Patienten davon zu überzeugen, dass eine Therapie sinnvoll ist. Weil wenn du selber erstmal nicht merkst, dass es schlechter wird, wird es schwierig sein, jemanden davon zu überzeugen, dass du alle 4 bis 8 Wochen eine Spritze ins Auge brauchst, damit es so bleibt. Ja, da, wahrscheinlich werden als erstes Patienten sagen, ja, ich möchte das machen, die irgendwie bei Vater, Mutter, Geschwistern oder sowas das miterlebt haben, dass das wirklich eine auch blöde Erkrankung ist, um dann eben frühzeitig sich behandeln zu lassen, damit sie selber nicht davon betroffen sind. Aber ich glaube, so ein Nicht-Ärztegänger wie du zum Beispiel davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, dass man damit anfängt, wird wahrscheinlich schwierig sein.
Da möchte ich auch wieder ganz kurz reingrätschen und gerade sagen, dass es da einen wichtigen Unterschied gibt. Das ist wieder so nach dem Motto, ich gehe nicht gerne oder nicht oft zum Arzt, nicht weil ich Ärzte doof finde, sondern weil ich nicht gerne im Wartezimmer rumsitze und dieses ganze Tamtam da einmal durchmachen möchte. Ich möchte zum Arzt gehen und möchte eine qualifizierte Aussage zu meiner Gesundheit bekommen, weil ich die selber mir nicht geben kann. Und wenn dann der Arzt sagt, das und das ist hier Phase oder sowas, dann kann ich aus meiner wissenschaftlichen Prägung ja gar nichts anderes machen, außer dem zu vertrauen. Weil, also letztendlich ist es ja so, wenn ich das dann diskreditiere, würde ich mich selber ja diskreditieren.
Ja.
Also das macht ja, aber das ist halt so genau das Gleiche wieder, was wir auch über Corona wahrscheinlich gelernt haben. Wie sage ich das jetzt wieder, ohne wieder offensive zu klingen? Dass es genug Leute gibt, für die Wissenschaft und Meinung zwei verschiedene, also das Gleiche ist.
Ja, ja, genau, das ist ein großes
Problem. Du kannst als Arzt das eine meinen und wenn Oma Gertrud das andere meint, sind das zwei gleichwertig valide Meinungen dazu. Ja. So, wenn es jetzt aber um Gesundheitsdinge geht, würde ich sagen, hängt der Bias ganz eindeutig in eine Richtung. Wenn es um Oma Gertruds Zwergensammlung geht, wahrscheinlich hängt es in die andere Richtung. Von daher ist das auch wieder, aber gut, differenzieren ist halt wirklich schwierig.
Ja.
Nein, es ist nicht. Es ist nicht. In dem Fall muss man immer differenzieren. Und wenn mir ein Arzt sagt, das ist gesundheitlich notwendig, wäre ich der Letzte, der das in Frage stellen würde. Wahrscheinlich tendenziell auch eher ein bisschen zu wenig.
Tja, das ist ja, ich meine, man muss ja sagen, also ich würde jetzt erstmal grundsätzlich eigentlich sagen, dass alle Ärzte, die praktizieren, grundsätzlich im Interesse des Patienten handeln sollten. So viel, sage ich mal, Ethik traue ich dann eigentlich den Menschen doch zu. Aber ich meine, auch wie in anderen Professionen gibt es dann doch durchaus auch, denke ich mal, Ärzte, die vielleicht dann doch ein bisschen noch wirtschaftlicher, sage ich mal, in Anführungszeichen, denken und vielleicht dann doch die ein oder andere Untersuchung zusätzlich machen, die vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen wäre, um halt einen extra Euro zu verdienen.
Den Strick hätte ich jetzt noch nicht mal gedreht. Ich hätte jetzt einmal gesagt, also Menschen machen halt Fehler. Du kannst auch mal eine...
Gut, das sowieso. Ne? Also wie mir auch mal ein Oberarzt gesagt hat, bei Aufklärungen gibt es ja durchaus Nebenwirkungen, die absolut selten sind. Ne? Aber wenn du eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 hast, du ein super Operateur bist, aber 10.000 Operationen schon gemacht hast, dann hast du halt auch mal eine blöde Nebenwirkung dabei. Ja, das ist einfach so. Je mehr du machst... Klar, je geübter du bist, desto unwahrscheinlicher wird es, aber letztendlich ist es reine Statistik.
Da kann ich nichts mehr entgegnen.
Wunderbar, ist, haben wir das geklärt.
Das ist absolut richtig.
Ja, nee, und um nochmal auf das Ursprüngliche zurückzukommen, diese beiden Medikamente sind eben ein neuer, kleiner, sage ich mal, Meilenstein in der Augenheilkunde, was die Erhaltung der Sehkraft im Alter angeht. Und ich bin sehr gespannt. Aktuelle Prognose von dem Pharmaunternehmen ist, dass die EMA, also die Europäische Zulassungsorganisation für Medikamente und Arzneimittel, wahrscheinlich im ersten Quartal 2024 die Zulassung für diese beiden Medikamente geben wird. Und dann müssen wir schauen, eben unter welchen Voraussetzungen, Bedingungen, also in Bezug auf Ein- und Ausschlusskriterien für die Therapie, man das eben auch in Deutschland einsetzen kann. Also das Medikament gibt es, wir können es noch nicht benutzen, aber ich denke, wir werden es auch hier sinnvoll auf jeden Fall einsetzen können. Ja, und ich werde auch nochmal, wenn es am Ende der Folge um die Diskussion bezüglich KI geht, auch nochmal darauf zurückkommen wahrscheinlich ein bisschen. Genau, und um direkt weiterzumachen, keine Zeit zu verlieren, noch die private News, die für dich sozusagen jetzt ja nicht wirklich neu ist.
Dass oh Mann, ich hatte gerade mir schon überlegt, wie ich möglichst überrascht würde.
Okay, ich habe nichts gesagt. Benne, ich habe mich verlobt!
Oh jetzt, nein, doch, Fred. Wow.
Boah, bist du doof. Nee, genau. So schaut's aus. Wie gesagt, für dich ist es nichts Neues als einer meiner beiden Trauzeugen. Du wusstest ja auch relativ früh davon Bescheid. Deswegen, aber wir sind mit der Planung auch gut fortgeschritten. Das wirst du ja auch noch jetzt. Wann hatten wir noch ein anderes Meeting? Ich glaube Montag, Dienstag oder sowas.
Montag, wenn ich es mir richtig eingetragen habe.
Ja, dann wirst du wahrscheinlich recht haben. Genau, wirst du auch nochmal in Gänze geupdatet und dann steht im kommenden Jahr letztendlich die Hochzeit an.
Ja, mit Live-Übertragung dann natürlich hier. Sie haben
das genau, gehört. Mit 12 Stunden Audio-Livestream.
Ja, genau. Es gibt dann einen ganzen Abend Kommentar von mir auf der Tonspur.
Um Gottes Willen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du die ganze Zeit da mit Headset rumrennst, wie so ein Sportkommentator.
Und jetzt der erste Tanz. Oh, jetzt sind sich gegenseitig auf die Füße getreten.
Genau. Wird er die Hebung schaffen? Wird er die Hebung schaffen? Nein!
Oh, das sah nach Rücken aus. Ja, das sah nach
genau.
Rücken aus.
Genau. Ja. Nee, aber das waren meine sozusagen News aus der Zwischenzeit.
Okay. Ich werde dann jetzt einiges dynamischer wahrscheinlich. Ich habe mir nämlich mein Fahrradarsenal erweitert. Davon wollte ich erzählen in der Zwischenzeit. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich was überlandfähigeres als mein Mountainbike zugelegt. Neben meinem Daily Driver. Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Gravel Bikes. Von daher habe ich dem Trend dann auch mal nachgegeben. Und jetzt nach den ersten längeren Touren muss ich sagen, ich bin voll und ganz überzeugt. Ist wirklich toll.
Sehr gut.
Man kann damit, also es ist halt nicht so, dass man wie mit einem Rennrad hat wirklich genau planen muss, dass man nur die perfekten Straßen fährt, weil man sich sonst alles kaputt macht. Sondern man hat halt auch die Möglichkeit, über halt diese sogenannten Waldautobahnen zu fahren. Schön, also nicht auf der Straße, beschattet. Das war schon sehr, ist schon sehr angenehm. Das ist wirklich cool. Und dann noch tatsächlich eine relativ zügige Geschwindigkeit vorzulegen. Warum ich das aber eigentlich aufgebaut habe, ist, weil ich da über die Seite Gebrauchtradstudio gestolpert bin. Da kann man nämlich Leasing-Rückenläufer aus quasi aus diesem Jobrad-Leasing aufgabeln.
Ah, okay. Das haben wir tatsächlich bei uns auch in der Praxis Jobrad.
Ja, genau. Also ja, wir haben das bei uns in der Firma auch grundsätzlich oder so, aber es gibt da mittlerweile ja auch relativ viele und in den meisten Fällen kannst du ja auch sogar zwei. Das heißt, die meisten, es kennen genug Leute, die sich dann eins fürs Pendeln und dann noch einen für den privaten Spaß zugelegt haben. Und gerade wenn das halt genug Leute machen, kann es halt auch ja schon mal sein, dass da der eine oder andere sich ein bisschen verschätzt und dann halt ein Fahrrad zu viel hat oder es nicht richtig braucht oder was auch immer. Und zum Beispiel meinst du es auch, das ist auch so ein Leasing-Rückläufer dann jetzt ein Jahr alt. Und ich habe das gleiche Fahrrad vorher auch, weil es sind natürlich immer Einzelstücke, das ist ein bisschen der Nachteil. Also du kannst halt nur danach gucken, was sie gerade da haben. Und die haben dann eins genauso, wie es da ist. Das ist dann das, was halt da ist.
Ja, gut, aber ich meine, das ist ja generell egal, was du gebraucht holst, ist es ja auch beim gebrauchten Auto so.
Ja, also ich meine nur bezüglich Rahmengrößen und sowas. Ich habe dann tatsächlich auch das gleiche Rad. Ich hatte das Glück, dass hier in Aachen ein Trackstore ist, wo ich genau das Fahrrad Probe fahren konnte. Und
Okay.
gegenüber der Konfiguration, die ich da Probe gefahren bin, war das jetzt, ich glaube, 1100, 1200 Euro günstiger.
Das lohnt sich ja richtig.
Nach einem Jahr halt. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen.
Das hört sich gut an.
Das wollte ich erzählen. Ah ja, und dann wollte ich noch ein bisschen weiter von meinem Auto quatschen. Das hatte im letzten halben Jahr ein bisschen Problemchen. Da war zum einen war die Batterie kaputt. Also einfach kaputt kaputt. Also nicht, dass sie irgendwie dann leer war oder dass sie dauernd entladen würde oder so. Sie hat einfach vom einen Tag auf den anderen den Geist aufgegeben. Und wollte
Einfach
dann auch keine.
altersbedingt, oder?
Ich nehme es mal an.
Okay.
Ich weiß halt nicht, wie alt die Batterie ist, aber die hat halt keine Ladung mehr gehalten. Die konnte noch die Netzspannung bei laufendem Motor aufrechterhalten und hat auch so sich sehr inert verhalten. Ja, aber die hat halt keinerlei Energie oder relativ wenig Energie noch gespeichert. Auf jeden Fall definitiv zu wenig, um den Anlasser noch zu drehen, was ja in einem Fahrzeug eigentlich für eine Batterie immer der stressvollste Teil ist. Deshalb ist es ja auch immer ganz ulkig, und dann sagst du, ja, die musst du das Auto anmachen, aber das ist genau das Schwierigste daran. Von daher hat das dazu geführt, dass wir zum Beispiel bei einem Junggesellenabschied den Jump starten mussten, weil ich als einer von drei mit dem Auto da alle durch die Gegend kutschiert hatte. Das Lustige daran war sogar, dass eins der anderen Fahrzeuge einen kaputten Anlasser dann dran hatte. Das heißt, wir haben mit dem Auto, mit dem kaputten Anlasser, weil der die Batterie funktioniert hat, den Volvo angerissen. Und dann habe ich quasi ihn mit dem Volvo angeschoben, quasi.
Sehr gut.
Es waren Gott sei Dank beides Diesel.
Da
Von
blinde
daher ist
hilft dem
das.
Tauben, ja.
Ja, genau. Wir haben uns da beide gegenseitig geholfen. Das ist eigentlich ganz okay. Bei Dieseln ist das ja dann auch immer ein bisschen einfacher, weil wenn meiner erstmal läuft, dann läuft er halt auch. Es hat halt auch nur
Ja.
dann dazu geführt, dass ich zum Beispiel mit laufendem Motor an der Tanke stehen musste und tanken zwischendurch. Und dann bezahlen war dann ein bisschen stressig, wenn du alleine unterwegs bist, als ich nach Neustadt gefahren bin. Und ich musste tanken, weil ich hier keine Batterie mehr bekommen habe, weil bei ATU hatte sich jemand reingehackt und die konnte nichts mehr nachordern. Das heißt, die konnten auch nicht mehr nachschauen, was sie noch da hatten, weil die, das,
Toll.
keine Ahnung, ach, fürchterlich. Und dann hast du dann nur so Leute, die stehen, wir haben alles hier, was da ist, was Sie hier sehen. Und dann so, ja, aber können Sie mir sagen, wo ich das finde? Nein, keine Ahnung. Ist wie Gemischtwarenladen. Fürchterlich. Und dann, ja, also musste ich bis nach Neustadt runterfahren mit der kaputten Batterie und musste dann halt tanken. Und aussteigen mit laufendem Motor und steckendem Schlüssel das Auto und hat vollgetankt da stehen lassen. Und dann war das so, ja, okay.
Sehr schön. Nur reinhüpfen und losfahren.
Und kaum hatte ich das Problem gelöst, hat mein Dieselpartikelfilter sich so langsam gemeldet. Aber das ist halt nach 235.000 Kilometern jetzt auch nichts wirklich Überraschendes.
Das stimmt
Also
wohl.
habe ich den gewechselt und das Problem war dadurch aber nicht gelöst. Also ich habe immer noch Fehlermeldungen in der Motorsteuerung bekommen. Da kann ich auch nur jedem empfehlen, ich habe mir auf Amazon, ich glaube für 15 € so ein OBD-Dongle gekauft. Also das ist halt quasi, ich weiß nicht, jedes Fahrzeug hat eine OBD-Dose.
Wofür steht OBD?
Onboard Vehicle Diagnostics.
Ah, okay.
Also es ist quasi eine Schnittstelle, eine genormte, einfach mit dem du auf das also auf das Steuergerät zugreifen kannst und wo dann verschlüsselt und auch unverschlüsselt Signale angezeigt werden. Aber die meisten, also grobe Fehlermeldungen kriegt man eigentlich immer unverschlüsselt dann angezeigt. Das heißt, ich habe einen so einfach so ein Bluetooth-Dongle, den kann ich dann da reinstecken, kann ich mit meinem Handy verbinden und kriege dann da drauf Fehlermeldungen angezeigt. In meinem Fall war dann das, dass die erst zunächst die Differenzdrucksensor-Signale von meinem Differenzdrucksensor nicht gestimmt haben. Differenzdrucksensor ist dafür da, dass man vor dem Dieselpartikelfilter und nach dem Dieselpartikelfilter quasi den Druck im Abgasstrang misst. Und wenn der halt zu weit auseinanderklafft, dann sagt er halt, dein Dieselpartikelfilter ist voll.
Macht Sinn.
Macht Sinn. Normalerweise kann man das dann immer nochmal versuchen, dass man die Abgasregenerierung nochmal anschmeißt, weil dann wird nochmal versucht, den Ruß wegzubrennen, der dann in kleinere Kohlenstoffmoleküle einfach zerfällt und die dann hinten rausrieseln könnten. Aber wenn das halt nicht mehr funktioniert, hilft halt nur noch den Dieselpartikelfilter austauschen, weil der auch dafür gedacht ist, dass der halt auf kurz oder lang halt da den schweren Ruß auffängt. Der ist halt dann wie ein ganz normaler Innenraumfilter irgendwann voll. Und als ich das gemacht hatte, hat sich der Fehler halt dann geändert von Differenzdrucksensordaten matchen nicht zu Differenzdrucksensorsignal erratic. Dann dachte ich so, Signal ist halt so nicht sehr, sehr glatt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das Signal nicht gut ist, gehen wir doch mal vom Differenzdrucksensor das bis zum Motorsteuergerät, weil da ist ja quasi Kabel, Signalleitung. Und wenn man dann schon direkt an den Sensor geguckt hat, hat man gesehen, dass direkt am Stecker da so die ganzen Kabel irgendwie rausstanden. Also es sah nicht gut aus. Da dachte ich mir so, ja, okay,
Mucke, Spucke und rollweise
dass du
Klebeband.
überhaupt noch ein Signal bekommst, das war eigentlich alles. Und dann ist wieder so das klassische, ja, wo kriege ich denn für ein, mein 2007 ist das Auto, Jahrgang 2007, wie kriege ich für so ein Auto exakt genau diesen Stecker mit den Pins? Wo kriege ich das her? Ist bei Volvo.
3D-Drucker.
Das sollte schon Automotive zugelassen sein. Das ist im Motorraum, ist es für den
Ja, ich weiß
Antrieb
schon.
kritisch, und der sollte auch wasserdicht sein, wenn am besten.
Ja, okay, das wird schwierig.
Ach so, ja, weil wenn die Abgasregenerierung nicht mehr funktioniert bei dem Diesel, habe ich ungefähr noch 60 PS oder sowas. Also, weil der
Oh.
Turbo dann nicht mehr mitarbeitet und die Einspritzung geht in den Default State. Also bis 2000 Touren funktioniert er dann noch so, aber dann macht er einfach dicht quasi und also er fährt, aber es ist eine sehr zähe Angelegenheit. Also, weil das so der Limp-Home-Mode ist. Also der ist dann auch, fährt dann halt auch nur noch so, dass er nicht größer, also normalerweise ist ja der Vorteil einem direkt einspritzenden Diesel, dass man da das Kraftstoff-Luft-Gemisch immer weiter abmagern kann und somit dann die Leistung steigern kann. Was leider dazu führt, dass die Ruß- und Stickstoffemissionen größer werden. Da die aber ja gedeckelt sind, muss man die halt nachträglich wieder wegbereinigen. Aber wenn die Abgasnachbereinigung nicht mehr funktioniert, kann ich auch diesen abgemagerten Ultra-Hochleistungsmodus halt nicht mehr fahren und muss den halt wegmachen, sodass ich quasi einfach einen ganz normalen Vorkammerdiesel dann fahre. Also die Einspritzung tut dann einfach nur so, als wäre es Verbrennungsverhältnis 1 zu 1. Einfach Diesel rein, Luft rein und dann machen wir mal ein bisschen.
Dann knall.
Ja, von daher war das dann nicht so gut. Volvo wollte mir einen ganz neuen Kabelbaum andrehen und dann dachte ich so, also, nein, nein, das kann nicht
Ich
funktionieren.
komme mit der Kneifzange vorbei, den Rest können Sie behalten.
Achso, ja, korrekt. Und letztendlich habe ich es auch genauso gemacht. Es gibt tatsächlich eine schwedische Seite, die halt so Teile von den Kabelbäumen dann verkauft. Und dann musste ich den alten Stecker bei mir nur im Auto abknipsen, den neuen anlöten, bisschen Schrumpfschlauch drum. Ja, und jetzt habe ich wieder ein funktionierendes Fahrzeug.
Sehr schön. Ich
Ja,
meine,
ich
das ist
wollte
ja
jetzt.
wenigstens noch eine Karre, wo man das machen kann, ne? Mit E-Antrieb wird es schwierig. Wobei, da hast du auch sowas, ja, keinen Partikelfilter, muss man
Ich wollte
dazu
gerade
sagen.
sagen, gerade bei einem Elektroantrieb ist der elektrische Antriebsstange ja nochmal deutlich simpler, weil du einfach viel, viel weniger bewegliche Teile hast. Wenn man es drauf anlegt, ist ja eigentlich ein Elektromotor besteht ja eigentlich nur aus zwei Teilen, einem Starter und einem Rotor. Mittlerweile sind es auch wieder deutlich mehr, gerade weil man halt die Magnetpaarung da besser gemacht hat. Aber grundsätzlich kann man immer noch sagen, Elektroantrieb deutlich weniger bewegliche Teile, das heißt, da kann auch deutlich weniger schief gehen. Bei dem Elektroauto hätte ich eher die Sorge, was Batterie angeht, weil das relativ flimsy
Ja,
ist.
und du kannst halt auch weniger selber machen, ne? Also ich
Genau,
meine, wenn da irgendwas
ich
kaputt ist, brauchst du
möchte.
sofort ein Eti.
Also selbst. Ich habe mich ja auch, ich habe ja auch lang genug jetzt schon mit Hochvoltantrieben gearbeitet, aber ich würde trotzdem nicht auf die Idee kommen, bei meinem Elektroauto eigenständig an der Hochvoltbatterie rumzuschrauben. Also gerade ohne ordentliches Werkzeug und ohne ordentliche Werkstatt, das machst du nicht. Bitte tut das nicht. Ja. Von daher ist das noch so, ja. Das ging noch.
Das ging noch,
Teile raustreten und Kabel abknipsen, dafür bin ich zertifiziert, das kann ich machen. Und nahtlos daran anknüpfen wollte ich mit euch noch über die IAA sprechen. Die war ja jetzt wieder. Diesmal in München, nicht in Frankfurt.
war die nicht das letzte Mal schon in München?
Auch das ist möglich. Sie war vor allen Dingen unter dem Namen IAA Mobility in München. Das heißt, auch da setzt man das Zeichen, es geht weit weg von dem Auto als einzelnes Gut auf dieser Messe, was ich ein bisschen lustig finde, dass man es halt internationale Automobilausstellung nennt. Aber dann halt versucht jetzt das in Richtung grundsätzliche Mobilität zu pushen und dass es nicht so viel mehr um das Fahrzeug an sich geht.
Aber war da auch, sage ich mal, andere Mobilität wirklich vertreten?
Danke, dass du mich fragst, weil genau das ist mein Kritikpunkt jetzt. Ich habe ja schon ein bisschen geseufzt. Das, was ja eigentlich auch schon länger der Fall ist, dass Mobilität, also neue Mobilität mit neuen Antriebstechnologien gleichgesetzt wird. Aber solange ich quasi den Individualverkehr Auto einfach nur mit anderen Antriebskonzepten ausstatte, erfinde ich nicht Mobilität neu. Das ist
Nee.
immer noch Individualverkehr, nur
Ja.
mit fanzigerem Namen. Und das habe ich auch das Gefühl, das ist das, was hier abgeht. Es geht ganz viel um BEV und um Vernetzung und Ladeinfrastruktur und sowas. Aber das ist keine neue Mobilität. Das löst
Nee,
nur
das stimmt.
bestehende Probleme an dem alten Individualverkehrssystem. Letztendlich ist Ladeinfrastruktur ist ja nichts anderes als wir planen tanken, aber halt nicht mit flüssigen Dinos, sondern mit Elektro. Also, aber das ist nicht neu. Die Idee ist nicht neu.
Das stimmt. Ja, das war nämlich auch, also ich habe mich jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, auch nicht näher damit beschäftigt, dieses Jahr mit der IAA. Aber das, was ich, sage ich mal, durch normale Nachrichten, Presse und so weiter mitbekommen habe, da ging es einfach nur wieder um ganz normale Kfz, jetzt halt dann mit Plug-in oder BEV, aber ja, jetzt nichts durchschlagend Neues für mich, sage ich mal.
Ja gut, man muss auch ganz ehrlich sagen, dann wäre vielleicht auch die IAA der falsche Punkt dafür,
Ja.
weil deren Markenkern das Automobil halt immer noch ist. Aber dann finde ich das Branding halt falsch. Dann sollen sie es dann doch lieber das Tier reiten, bis es tot ist, einfach. Und zumindest dazu stehen, dass sie sich halt, dass das die Messe fürs Auto ist und es dann, ich mag das dann immer nicht so, wenn man so tut, als würde man was anderes sein, als man eigentlich ist.
Na, das
Das
stimmt.
kommt für mich immer so unehrlich rüber. Und es ist ja nicht so, dass es da nicht genug Probleme gibt, die man da lösen könnte. Also man muss nicht immer den Weltfrieden angeben gehen. Also
Nee,
ja,
das
wir
stimmt.
brauchen, wenn die Elektroautos kommen, wir brauchen neue Ladeinfrastruktur, aber dann kann man das auch ganz offen so sagen. Halt, also.
Weißt du, wie auf der IAA das Thema Wasserstoff vertreten war oder ob es vertreten war vielmehr?
Nischig, das wäre jetzt nämlich auch mein nächstes Teil gewesen, weil es auch wieder, sie haben sich anscheinend wirklich ist auf BEV und Elektro festgeschrieben, wobei Wasserstoffantriebe sind ja auch, wenn man jetzt böse Zungen behaupten, ist das auch Elektroantrieb. Achso, du meinst direkt Wasserstoffeinspritzung.
Nee, auch Brennstoffzelle.
Also ja, Brennstoffzelle ist immer noch nischig vorhanden. Da sind die technischen Herausforderungen allerdings immer noch sehr hoch und das politische Interesse ist halt deutlich geringer und auch das öffentliche Interesse. Das heißt, gerade wird bei den Automobilherstellern alles auf BEV geschmissen. Das heißt, bis der Hype nicht abgeflaut ist, wird es wahrscheinlich auch mit den Wasserstoffantrieben nicht weitergehen. Also außer im Nischenmarkt. Also dass Toyota mal so ein Mirai baut oder so, dass man so Proof of Concepts halt baut. Weil letztendlich ist das Problem ja dann auch nicht gelöst, weil wenn du Wasserstoff angehst, dann geht das auch wieder mit der Wasserstoffinfrastruktur los. Wobei man sagen muss, das ist tatsächlich auch aktiv in der Verfolgung, wie man Wasserstoff-Ladetank-Infrastruktur realisieren könnte, weil das ja gerade auch noch, selbst mit den Problemen der Lagerung innerhalb der Fahrzeuge, dann auch natürlich noch mit der Lagerung von größeren Mengen Wasserstoff an Tankstellen noch eine ganz andere Dimension an Problemen mitbringt, sich bringt. Jetzt, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern müsste und mir was aus den Haaren ziehen müsste, würde ich sagen, dass momentan die beste Chance für wasserstoffgetriebene Fahrzeuge tendenziell im Lastwagenbereich sind, weil letztendlich da die Energiedichte für den Energieträger deutlich nochmal also noch höher einzuschätzen sind als jetzt für Personenkraftwagen. Weil die 40 Tonnen scheinen bei uns auf der Autobahn erstmal gesetzt zu sein und dann ist letztendlich die schwere Batterie immer noch ein Problem für Lastwagen, weil
Ja,
dann geht
das ist
der halt
auch,
Nutzlast verloren.
genau, das ist halt auch, sind die beiden Punkte, oder das ist einer der beiden Punkte, wo ich halt immer noch die Problematik für die Elektromobilität sehe einfach. Also einmal eben, wie du schon gesagt hast, bei uns ist halt einfach, weil Schiene Murks ist in Deutschland, ist halt das primäre Güterverkehrsmittel halt LKW. Und
Auch
da.
da möchte ich jetzt kurz wieder einwerfen, das ist ein politisch gemachtes Problem.
Klar, absolut, aber es ist halt da und das werden wir auch jetzt nicht, sage ich mal, in realistisch absehbarer Zeit geändert kriegen, einfach.
Die Bahn hat, ich glaube, Moment, wir haben heute Aufnahme 16.09. Gestern,
Ja.
15.09., das größte Investitionspaket ihrer Geschichte beschlossen, was Probleme bis 2060 angeht. 60? Also
Ja, es
ja.
ist. Ja, es ist ein Trauerspiel, muss man sagen. Nee, aber wie gesagt, und ich sehe es halt auch so, dass wenn wir alle LKWs elektrifizieren wollen würden, ist das ja nicht machbar. Die bräuchten dann ja auch, sage ich mal, also so ein LKW, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber so ein LKW mit so einem riesen Dieseltank, was für eine Reichweite wird der haben? 1000, 1500 Kilometer? Das ist ja
Ja,
was.
das Problem ist, bei Lastwagen würdest du Kraftstoffverbrauch gibst du immer in Stunden an und nicht in
Ja,
Arbeitsstunden und nicht
gut,
in
okay.
Kilometern, weil es da schwer drauf ankommt, was der hinter sich herzieht.
Ja, das stimmt, aber auf jeden Fall wirst du da ja mit einer Batterie, musst du da, also um ein Äquivalenz an Energiedichte zu transportieren in Batterie, wird das Ding ja, also wird die Zugmaschine an sich schon so sauschwer, dass du dann halt nicht annähernd mehr so viel transportieren können wirst, wie es jetzt eben der Fall ist. Und das zweite Problem, nicht nur in Bezug auf eben Lastkraftwagen, sondern auch den Personenverkehr, ist für mich immer noch die Ladeinfrastruktur von zum Beispiel Raststätten oder sowas, ne?
Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das halt, ne?
Genau, weil ich meine, also, ja, ich sehe es ja selber. Ich habe jetzt ja auch seit ziemlich genau einem Jahr ein Plug-in-Hybrid. Ist für mich auch genau richtig, weil ich kann, sage ich mal, die täglichen Strecken, die ich fahre, fahre ich immer voll elektrisch. Also ich habe jetzt seit September letzten Jahres habe ich das Auto, seit April habe ich jetzt auch noch diese, sage ich mal, Analyse-App, wo du dann halt dir alle möglichen Fahrdaten analysieren lassen kannst und so. Und ich seit April, das einzige Mal, dass ich da eben Kraftstoff verbraucht habe, war halt immer auf langen Strecken. Zum Beispiel jetzt zuletzt, als ich mit Anja zu ihren Eltern nach Bayern gefahren bin, und davor hatte ich, glaube ich, Ostern getankt. Also von Ostern bis August habe ich im Prinzip nicht tanken müssen. Und das ist halt super, für mich auch sinnvoll, aber zum Beispiel für mich ist das Problem, ein vollelektrisches Fahrzeug würde ich mir nicht holen, weil ich hier zu Hause keine Lademöglichkeit habe.
Sprichst du nämlich auch ein ganz großes Problem, selbst wenn wir die Ladeinfrastruktur mit den Schnellladern an der Autobahn gelevelt bekommen. Für mich ist grundsätzlich, ich würde mir sehr gerne ein Elektroauto zulegen, aber in meiner jetzigen Lebenssituation, wo soll ich das hier laden? Ich habe hier erstens keinen Parkplatz in der Innenstadt, was zum einen auch richtig ist, aber es gibt hier noch nicht mal irgendwelche Lademöglichkeiten. Das heißt, ich müsste immer irgendwie auf der Fahrt tanken, also ich möchte nicht losfahren müssen und wissen, oh shit, ich weiß nicht mehr, ob ich das Ding vollgeladen bekomme. Möchte es zumindest zu Hause laden können.
Genau, und das ist halt auch bei mir die Sache, weißt du, ich habe in dem Plug-in-Hybrid 10, irgendwas Kilowattstunden Batterie und kann hier über einen normalen Schuko-Stecker mit 1,5 bis 1,7 Kilowatt laden, da ist das Ding über Nacht halt voll. Das ist vollkommen okay, komme ich mit zurecht. Das ist wunderbar, aber wenn du halt ein vollelektrisches Fahrzeug hast, wo du halt, keine Ahnung, 60, 70, 80 Kilowattstunden Batterie hast oder so, den kriege ich zu Hause ja niemals voll, bevor ich wieder losfahren muss. Ich meine, klar, den musst du dann natürlich auch nicht täglich aufladen, weil du einfach mehr Kapazität hast, aber trotzdem ist das für mich dann keine dauerhafte Lösung. Und was halt für mich auch das Problem ist, bei Raststätten, jetzt Ferienzeit zum Beispiel, sagen wir mal, du hast eine durchschnittlich große Raststätte. Wie viele Zapfsäulen hast du da? 10, 15 Stück oder sowas? Und lass mal einen durchschnittlichen Tankvorgang mit bezahlen, jetzt mal abgesehen davon, wenn jetzt noch die Kinder irgendwie was zu futtern haben wollen oder sowas, dauert der 5 Minuten. Ja. Es gibt jetzt ja durchaus schon Konzepte, wo du dann irgendwie mit 300 kW Gleichstrom Schnellladen irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde 80% geladen hast. Das ist ja auch wunderbar. Aber jetzt lass mal 10 Autos gleichzeitig oder beziehungsweise wenn du es auf die gleiche Zeit runterrechnest, wenn du, sag ich mal, 10 Autos in 5 Minuten vollgetankt bekommst, müsstest du, wenn du 15 Minuten zum Vollladen bräuchtest, ja im Prinzip 30 Ladeplätze haben, um ein Äquivalent an Autos abfertigen zu können. Und jetzt lad mal gleichzeitig 30 Autos mit 300 kW.
Die Diskussion hatten wir auf jeden Fall schon.
Ja, die hatten wir schon, aber das ist auch immer noch ein Problem, was nirgendwo angesprochen wird in der Öffentlichkeit gefühlt. Ja, alle sagen, wir müssen alles elektrifizieren, es gibt immer mehr Autos und alle werben damit, ja, wir laden innerhalb von 10 Minuten bei 300 kW voll, wir schaffen es in 7 Minuten 30, wir in 8 oder was weiß ich was, aber das ist ja schön und gut. Jetzt, wo es, sage ich mal, auch noch in Anführungszeichen nicht die breite Menge ist, die es benötigt, funktioniert das auch, aber wie gesagt, wenn alle das machen sollen, da ist für mich ein riesengroßes Fragezeichen, wo es meiner Meinung nach auch noch nicht annähernd ein Konzept für gibt.
Eine Idee, die Hyundai jetzt auch schon prototypt hat quasi, der ich auch ein bisschen kritisch gegenüberstehe, aber das könnte deine Sorge dahingehend ein bisschen abmildern. Die haben quasi eine Station gebaut, wo du mit deinem Fahrzeug dann reinfährst. Und dann wird einfach das gesamte Batteriepack nach unten weggenommen und ein neues reingesetzt, quasi ein frisch aufgeladenes.
Jo.
Dann wäre halt auch wieder die Frage, du müsstest das alles quasi generalifizieren, dass dann nicht jeder, dann kannst du nur zu der Hyundai-Ladestation oder Wechselstation oder der andere muss dann zur VW Dingsbumsstation. Und dann ist ja auch die Frage, du änderst das Ladeproblem dann ja auch nicht. Du müsstest dann ja unglaublich viele volle Batterien vorhalten,
Genau.
um das durchzubekommen. Das ist halt, glaube ich, dann ein bisschen die Augenwischerei da dran. Aber.
Ja, und du müsstest dich ja auch im Prinzip, was die Batterie angeht, im Prinzip an dem kleinsten Modell sozusagen orientieren, ne? Und sagen wir mal, du schaffst dann in ein Auto, was ein Golf-Äquivalent an Größe ist, als, sage ich mal, Maßstab, dem reicht vielleicht irgendwie eine 50, 60 Kilowattstunden Batterie.
Halt.
Wenn du aber dann den doch von Deutschen so heiß geliebten SUV nimmst,
Oh Gott.
dafür ist es dann wiederum Quatsch.
Halten wir also wieder fest, der Individualverkehr wird in Zukunft immer problematischer. Wir brauchen ein Bahnderivat, das funktioniert.
Ja, oder halt eine andere Antriebsart. Frag mich nicht nach
Naja.
welcher, aber wie gesagt,
Ich würde
weil.
mich sehr gerne auch auf meinen langen Strecken einfach in Zug setzen, wenn das zuverlässig funktionieren würde. Jetzt,
Das stimmt.
wenn wir in Urlaub fliegen, nach Frankfurt müssen, habe ich auch wieder auf die Bahn gesetzt, weil ich keine Lust auf Autofahren hatte.
Ja.
Und das auch ein bisschen unnötig finde, das dann da 2, 3 Wochen zu parken. Also mit dem Zug dahin, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, bis nach Frankfurt sollte funktionieren.
Ja, also ich meine, bei sowas nutzen wir ja auch die Bahn. Ich meine, ich kann ja bei mir hier in Siegburg im Parkhaus sowieso parken, weil ich da von der Arbeit eine Dauerparkkarte habe. Da muss ich keine zusätzlichen Parkgebühren, sage ich mal, berappen. Und zum Glück muss man ja auch sagen, ist der Bahnhof trotz Streichung von Verbindungen immer noch sehr gut Richtung Frankfurt angebunden. Also, dass selbst wenn ein Zug ausfällt, der nächste, sage ich mal, innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde kommt, ist zwar nicht
Gerade
geil, aber es ist realistisch.
die Strecke Köln-Frankfurt, also, Köln-Mannheim kann man fast schon sagen, ist, glaube ich, relativ gut
Ja, genau. Und
ausgestattet.
deswegen werde ich das auch genauso machen dann wie du. Oder haben wir bisher auch immer so gemacht. Aber ja. Ja, Bahn ist gut, aber zum Beispiel, um jetzt mal vorzustellen, irgendwie du bist eine Familie mit zwei Kiddies, wenn du da wirklich jetzt, sage ich mal, 2 Wochen Urlaub in Österreich machen willst und irgendwo hier in NRW wohnst, ne, die ganzen Klamotten irgendwie zu transportieren, ist ja auch wieder ein Faktor.
Ich will jetzt nicht, ich möchte hier nicht, ich spiele mal wieder einfach Devil's Advocate. Also, weil ich möchte da niemandem da irgendwas verbieten oder so sagen, oder wir haben nur eine Art des Transports. Diese Diversifizierung ist auch da immer wieder ein gutes Stichwort. Aber es ist ja immer so, solange wir alle Strecken, die sinnvoll auf langen Strecken mit der Bahn, mit einer gut funktionierenden, umzusetzen sind, dann ist es egal, wenn du dann Ausnahmen davon hast, weil dann funktioniert die andere Diskussion ja wieder.
Naja,
Es geht ja dann nur
stimmt.
darum, die Hauptlast, die du einfach quasi, wenn du sagen könntest, so eine Strecke wie, ach, weiß ich was, wenn du Köln bis nach Mannheim, wo wir gesagt haben, wo die Züge gut funktionieren. Wenn das gut funktioniert, dann bräuchtest du in der Diskussion alle Leute, die von da nach da wollen, bräuchten da nicht mit dem Auto langfahren.
Ja, das stimmt.
Und dann ist dann die Diskussion auch wieder, wie können wir dann die dann tatsächlich fahren müssen, da versorgen, eine vollkommen andere, weil wir die Hauptlast weggenommen haben.
Ja, sagen wir so, es wird spannend bleiben, wie wir in 20, 30, 40 Jahren mobil bleiben werden, hoffentlich. Ah, gut. Setzen wir einen Strich darunter. Wir können da, glaube ich, noch eine weitere Stunde drüber diskutieren und kommen wir jetzt mal zu unseren
Schreibt uns
eigentlichen
in die
Themen.
Kommentare.
Genau.
Halte mir vor, das zu ignorieren.
Ja. Gut, soll ich denn dann auch direkt mit dem Thema weitermachen?
Mach.
Mach. Los, tu, mach. Also das erste sozusagen richtige Thema. Habe ich ja genannt, deine Niere, jetzt auch mit High Protein. Und es ist jetzt kein, sage ich mal, absolut neuer Trend, sage ich mal, aber du wirst es wahrscheinlich auch, wenn du im Supermarkt bist, mitbekommen haben, dass es immer mehr im Kühlregal geworben wird mit jetzt mit extra viel Protein oder jetzt unser Joghurt mit so und so viel Gramm Protein, doppelt so viel wie vorher und hast du nicht gesehen. Und da gibt es immer wieder eben kritische Stimmen, die zu bedenken geben, dass zu viel Protein vielleicht auch nicht ganz so gut sein könnte. Vor allem, wie man dem Thema schon anhört, in Bezug auf die Niere. Und das wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen näher sozusagen das ganze Thema beleuchten, warum eigentlich jetzt Protein so in ist vermeintlich und ja, was da eigentlich so hintersteckt. Der Grundgedanke, sag ich mal, dahinter ist eben also Teil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung ist eben, dass man auch ausreichend Protein zu sich nimmt, weil es eben den Vorteil hat, dass es verhältnismäßig, sage ich mal, kalorienarm ist im Vergleich zu Kohlenhydrate und Fett, sehr gut sättigend ist und auch, sage ich mal, ja, zum gewissen Teil einfach benötigt wird vom Körper. Also wenn man jetzt mal Wasser weglässt in unserem Körper, sind Eiweiße der größte Anteil unserer Körpermasse. Ja? Also 20% unseres Körpers besteht aus Proteinen. Und damit meine ich nicht nur die Pumpermuskeln, sondern im Prinzip alles in unserem Körper ist halt Protein. Angefangen von Zellbestandteilen, egal wo im Körper, Botenstoffe, Hormone, das sind alles letztendlich Eiweiße. Und demnach brauchen wir Proteine auch zum Überleben. Und im Rahmen dessen, dass eben auch viele, sage ich mal, Fitness-Influencer und hast du nicht gesehen, eben immer mehr mit Proteinnahrung und sowas werben, um sich eben gesund zu ernähren oder um abzunehmen, wird auch der Pro-Kopf-Konsum von Eiweißen immer höher. Und da ist so ein bisschen die Frage, ist das sinnvoll, brauchen wir das? Und
Oh,
wenn man
das ist
sich
eine
jetzt.
sehr interessante Frage. Ich bin sehr gespannt.
Genau, und zwar ist es wie so oft in der Medizin, dass man wirklich genau hinschauen muss, was man eigentlich betrachtet. Weil es ist nämlich so, im Körper werden täglich 150 bis 300 Gramm Protein umgesetzt, sozusagen. Dabei muss man aber beachten, dass der allergrößte Teil im Körper recycelt wird, sage ich mal. Ja, der wird an der einen Stelle sozusagen, wo er nicht mehr gebraucht wird, wird das Ganze abgebaut und an einer anderen Stelle wieder eingebaut. Ist ja auch nicht so, dass wir, also es gibt ja nicht den Baustoff Protein, sage ich mal, im Körper, sondern bei Proteinen, das sind ja immer in unterschiedlicher Reihenfolge aneinander gehängte Aminosäuren und die Aminosäure ist die kleinste Baueinheit von Proteinen oder Eiweißen an sich. Da ist auch relativ viel Stickstoff drin, also Proteine sind auch der Stickstofflieferant für den Körper und alles, was man eben nicht mehr braucht an Aminosäuren bzw. Eiweißen, wird dann über verschiedene Stoffwechselprozesse abgebaut und dann über die Niere in Form von Harnstoff letztendlich ausgeschieden. Deswegen eben auch der Faktor Niere, was die Verstoffwechselung von überschüssigem Eiweiß letztendlich angeht. Und deswegen war da eben die Frage, wenn wir jetzt permanent überdosiert sozusagen Eiweiß zu uns nehmen, dann ist es zwar schön, weil wir relativ schnell satt sind und dadurch vielleicht schlechtere Kalorien in Form von Kohlenhydraten oder Fett nicht zu uns nehmen, aber leidet auf Dauer nicht darunter die Niere, weil eben viel mehr ausgeschieden werden muss. Und wie ist es eigentlich mit den Proteinen, die wir zu uns nehmen? Welche sind eigentlich sinnvoll? Weil man muss bei Proteinen auch unterscheiden zwischen der biologischen Wertigkeit, also inwiefern unser Körper das verwerten kann. Und was auch viele gar nicht wissen, es gibt insgesamt 20 sogenannte proteinogene Aminosäuren, das bedeutet 20 Aminosäuren, aus denen der Körper überhaupt Proteine aufbauen kann. Es gibt noch weitaus mehr Aminosäuren, aber die sind für uns Menschen, sage ich mal, irrelevant. Und von diesen 20 sind nur 9 essentiell. Das bedeutet, die müssen wir mit der Nahrung wirklich zu uns nehmen. Alle restlichen Aminosäuren kann der Körper selber aus anderen Bausteinen synthetisieren. Und abhängig davon, wie eben da das Verhältnis von essentiellen und proteinogenen Aminosäuren zu anderen Aminosäuren ist, wird die Qualität von Nahrungseiweißen mit einer Indexzahl letztendlich ja, kategorisiert. Und man hat irgendwann mal festgestellt, dass sozusagen die Indexzahl 100 bei Hühnereiweiß ist, weil es tatsächlich so ist, dass du bei aus 10 Gramm Hühnereiweiß wird auch relativ genau 10 Gramm körpereigenes Eiweiß gebildet und danach wird dann gemessen, eben wie es in anderen Nährstoffen aussieht. Und es
Okay,
ist
also
halt.
das ist dann wieder die einfach die Referenz.
Genau, und zum Beispiel ist tatsächlich in Kopfsalat ist auch Eiweiß drin, beziehungsweise Aminosäuren. Die können wir halt nur fast alle nicht verstoffwechseln. Deswegen wirst du auch nirgendwo bei Nährstoffangaben zu Salat groß Eiweiß sehen. Und da ist zum Beispiel diese Indexzahl bei 4. Das
Oh.
bedeutet, du nimmst im Prinzip nichts davon auf. Ja? Wird auch niemandem neu sein, dass jetzt Kopfsalat nicht die Top-Eiweißquelle ist. Aber um da mal, sage ich mal, das in Zahlen ein bisschen ausdrücken zu können. Und du kannst zum Beispiel auch durch, sage ich mal, Zusatzfaktoren nochmal die Eiweißaufnahme aus anderen Lebensmitteln verbessern. Zum Beispiel, wenn du Hühnereiweiß mit Kartoffeln isst, zu dir nimmst, dann ist diese Kombination, hat dann einen Indexwert von 135, weil durch diese
Ja,
Kombination ein
mit den
sehr,
Kohlenhydraten dann,
genau, ein sehr
das ist.
günstiger Nährstoffmix, sage ich mal, entsteht, wodurch du sehr gut einfach die verfügbaren Eiweiße und Aminosäuren aufnehmen kannst. Aber jetzt zurück zu der eigentlichen Frage, wie schaut es mit unseren Nieren aus? Und da gab es schon, also sag ich mal, die Empfehlungen bezüglich der Aufnahme von Eiweißen sind tatsächlich schon relativ alt, wenn man sich das mal anschaut. Also es gab die erste Empfehlung, war von einer Kommission des Völkerbundes 1900, in den 1920er, wo gesagt wurde, dass empfohlen wird, pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr 1 Gramm Eiweiß zu sich zu nehmen. Das ist auch lange Zeit, wurde da eigentlich nicht groß dran gerüttelt und entspricht auch noch mehr oder weniger der heutigen Empfehlung, weil die heutige Empfehlung von der, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wer es genau, wie genau die Kommission hier bei uns heißt, also die Abkürzung ist DGE, aber ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube Deutsche Gesellschaft für Ernährung heißt es tatsächlich einfach nur. Die Empfehlung von denen heutzutage liegt bei 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht für normale, gesunde Erwachsene zwischen 19 bis 65 Jahren. Ja, bei ganz alten Menschen und gerade Kindern im Wachstum ändert sich das nochmal, die Empfehlung, aber wir reden jetzt, sage ich mal, einfach über gesunde Erwachsene. Und das würde bedeuten, dass jetzt, sage ich mal, eine durchschnittliche 50-jährige Frau mit irgendwie 60 Kilogramm Körpergewicht 48 Gramm Eiweiß am Tag zu sich nehmen sollte und beim 80 Kilogramm schweren Mann wären wir bei 64 Gramm Eiweiß. Guckt man sich die durchschnittliche Ernährung in Deutschland an, sieht man, dass wir schon, sage ich mal, auch ohne die jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen neu gehypten High-Protein-Artikel da drüber liegen eigentlich über der Empfehlung. Und zwar ist es so, dass in Deutschland durchschnittlich Männer 85 Gramm pro Tag zu sich nehmen und Frauen 64 Gramm Eiweiß zu sich nehmen. Das ist, sage ich mal, eine milde Überdosierung, wenn man so möchte, im Vergleich zur Empfehlung. Also sind wir so bei 13 bis 15% über der Empfehlung. Und das kommt hauptsächlich dadurch, dass wir Deutschen relativ viele Milchprodukte essen, beziehungsweise zu uns nehmen. Und Milchprodukten ist immer, gerade wenn du auch in Richtung Käse und sowas gehst, ist da halt relativ viel Eiweiß letztendlich drin. Und jetzt hat man eine große Analyse gemacht, wo man die, sage ich mal, bekannten großen Wissenschaftsdatenbanken sich angeschaut hat, PubMed, Embase und Cochrane, und hat dort dann nach systematischen Übersichtsarbeiten für randomisierte Kontrollstudien gesucht und prospektive Kohortenstudien von Februar 2008 bis Dezember 2022. Und man hat, um das auszuwerten, hat man verschiedene Parameter sich eben angeguckt. Und zwar als primäre Analyse-Endpunkte hat die Wissenschaftler da interessiert, ob im Rahmen dieser Untersuchung oder Beobachtung chronische Nierenerkrankungen vermehrt aufgetreten sind bei erhöhtem Eiweißzufuhr und Bildung von Nierensteinen. Weil, also bei Nierensteinen muss man immer differenzieren. Da gibt es eben verschiedene Nierensteine, woraus die sich zusammensetzen. Und unter anderem gibt es da eben auch welche, die besonders entstehen können, wenn zu viel Eiweiß auch direkt über die Niere gefiltert wird oder Eiweißmetabolite. Zusätzlich hat man noch sogenannte Surrogatparameter sich angeschaut, also Parameter, die nicht nur mit Eiweißkonsum in Zusammenhang stehen, sondern auch generell Nierengesundheit, aber eben auch, sage ich mal, ein Indiz dafür sein können, dass es der Niere schlechter geht, in Anführungszeichen. Und das ist zwar ist einmal die glomeruläre Filtrationsrate, kurz GFR, das bedeutet, also dass die GFR misst, wie viel die Niere pro Minute filtern kann an Flüssigkeit. Die Konzentration von Harnstoff im Blut, von Harnsäure, Kreatinin und die Kalziumausscheidung und der pH-Wert des Urins, um letztendlich die Nierenfunktion damit indirekt zu bewerten. Das hat man sich dann alles angeschaut. Bezüglich der Einschlusskriterien war es so, dass bei allen Studien hauptsächlich gesunde männliche und weibliche Probanden gesucht wurden, die mindestens 18 Jahre alt sind. Voraussetzung war, dass keine Nierenfunktionsstörung halt im Voraus schon bestand.
Das wäre ja dann gut, um das herauszufinden.
Genau, bezüglich anderer Erkrankungen ist es etwas inhomogen gewesen. Die meisten haben auch, sage ich mal, andere metabolische Erkrankungen ausgegrenzt, aber es gab einzelne Studien, die zum Beispiel so Dinge wie Adipositas, Bluthochdruck oder Diabetes trotzdem mit eingeschlossen haben, obwohl das auch auf die Nierenfunktion gehen kann. Die Dauer der durchgeführten Studien waren unterschiedlich, sehr unterschiedlich, muss man leider sagen. Bei den primären Interventionsstudien, also den RCT-Studien, ging die Dauer von 4 Tage bis 24 Monate. Bei den Kohortenstudien, die primär beobachtend waren, ging der Zeitraum von 6 bis 26 Jahre. Und da hat man sich das eben angeschaut und es war so, dass letztendlich bei keiner der Studien der primäre Endpunkt, also das Auftreten von Nierenerkrankungen und die Bildung von Nierensteinen, bei keiner der Studien letztendlich signifikant erhöht war. Es gab durchaus Veränderungen bei diesen Surrogatparametern, also so wie der GFR und auch den anderen Serumwerten, aber die waren nach sozusagen wieder Normalisierung der Eiweißzufuhr auch wieder rückläufig, sodass man eben vermutet, dass letztendlich die Veränderung dieser Parameter einfach nur eine physiologische Anpassreaktion der Niere auf die erhöhte Zufuhr von Eiweißen war. Also ich meine, ja, bei den Kohortenstudien hatten wir ja welche dabei, die über 26 Jahre beobachtet haben. Das ist schon durchaus eine längere Zeit, aber grundsätzlich muss man sagen, um wirklich evident dazu was sagen zu können, fehlen einfach noch mehr Langzeitdaten. Weil wenn man das, sage ich mal, davon ausgeht, dass jetzt eben diese vermehrte Auftreten von so High-Protein-Lebensmitteln nicht nur ein Trend ist, der jetzt nach ein, 2 Jahren wieder abebbt, sondern der dauerhaft bleibt, muss man ja davon ausgehen, dass wir nochmal die Zufuhr von Eiweißen erhöhen. Und da ist dann, wenn die meisten Studien nur über ein paar Jahre gingen, auf Lebzeit halt keine Schlussfolgerung möglich. Deswegen ist das schon mal ein Minuspunkt an dem Ganzen. Und was halt auch problematisch ist, ist, dass die ganzen Studien sehr inhomogen waren, auch bezüglich der Intervention. Bei manchen wird halt konkret vorgeschrieben, wie viel Eiweiß zu sich genommen werden sollte. Bei manchen wurde, wie gesagt, nur beobachtet. Es wurde nicht direkt Wert darauf gelegt über eben den Bioverfügbarkeitsindex. Also die konnten im Prinzip an Proteinen essen, was sie wollten. Und deswegen ist diese Großanalyse zwar interessant zu sehen, dass da kein negativer Effekt war, aber man kann für, sag ich mal, das wahre Leben da nicht direkte valide Schlüsse draus ziehen, leider, muss man ehrlicherweise sagen. Aber interessant in dem Zusammenhang war, dass eben geguckt wurde, warum wir eigentlich überhaupt so auf Proteine stehen. Und da hat man dann geguckt, von den Menschen weggehend in Richtung des Tierreichs, wie es eigentlich dort bezüglich des Proteinhungers ausgeht. Weil ich meine, Tiere und Insekten gehen nicht mal gerade in den Supermarkt, kaufen sich einen High-Protein-Pudding und fertig, sondern die müssen ja im Prinzip mit dem Nahrungsangebot zurechtkommen, was sie eben finden. Und da hat sich gezeigt, dass tatsächlich Tiere ihre Nahrungsaufnahme zum Großteil danach bestimmen oder danach bestimmt wird, wie eiweißreich ihre Nahrung ist. Da gab es zum Beispiel ein interessantes Experiment mit Heuschrecken. Frag mich nicht, warum ausgerechnet Heuschrecken.
Stehen doch immer im quasi in der. Man sagt doch immer, die haben so unglaublich viele Proteine.
Ja, selber, das stimmt. Ja, aber warum man die als Tiermodell genommen hat, weiß ich jetzt nicht.
Ich habe gedacht, die als Referenz. Oh no.
Nee. Und da hat man dann eben geguckt, hat Heuschreckenpopulationen im Labor sich angeschaut und hat den Mahlzeiten sozusagen serviert in 25 unterschiedlichen Nährstoffmischungen mit exakt abgemessener Menge. Und hat dort dann eben verschiedene Dinge variiert, also unter anderem auch, sage ich mal, in Anführungszeichen Geschmack, und aber hauptsächlich auch die Zusammensetzung von anderen Makronährstoffen, also sprich Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Und da hat sich herausgestellt, dass die Heuschrecken immer, wenn man das auf die Menge des Eiweiß zurückgerechnet hat, immer sehr konstant viel gegessen haben. Das bedeutet, wenn du denen eine Nährstoffmischung gegeben hast, die sehr arm an Eiweißen waren, dann haben die im Prinzip fast alles radikal aufgefuttert, um halt ihren Eiweißbedarf zu decken. Und wenn du denen eine sehr eiweißdichte Nahrung gegeben hast, war es so, dass sie eben entsprechend relativ wenig davon gegessen haben. Weil anscheinend haben Tiere, weil das auch in Experimenten mit anderen Lebewesen, so wie also Käfer, Spinnen, also andere Insekten, aber auch Mäusen, Katzen, Hunde, Affen und so weiter, war es ähnlich, dass bei denen das Sättigungsgefühl sozusagen primär nach Deckung deren Eiweißbedarf stattfand. Und das finde ich insofern zum Beispiel interessant, weil wenn ich jetzt sozusagen an mich selber denke, ich habe schon immer gerne Fleisch gegessen als Eiweißquelle. Und ich bedenke, so in der Pubertät, wo ja auch, sage ich mal, nachweislich einfach der Nährstoffbedarf höher ist als jetzt im Erwachsenenalter, damals hatte ich überhaupt kein Problem. Ich bedenke, da war ich einmal mit meinen Eltern im Urlaub, da habe ich alleine so ein Kilo T-Bone Steak verputzt. Ich meine, klar, von dem Kilo geht nochmal der Knochen weg, aber das werden mit Sicherheit 700 Gramm Fleisch gewesen sein.
Es war groß.
Ja, und ich esse immer noch super gerne Fleisch, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste 700 Gramm Fleisch essen, da wird mir schon dezent übel. Ja. Und da frage ich mich halt auch, okay, konnte ich das damals nur essen, sag ich mal, weil ich damals einfach verfressen war? oder war es halt damals so, dass mein Körper einfach gesagt hat, okay, du bist ja in Pubertät, du wächst, du entwickelst dich, bla bla bla, du brauchst einfach mehr davon. Ne? Weil jetzt ist es so, dass wenn ich halt ein normales Steak mit irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Gramm oder so esse, reicht mir dicke, dicke aus. Ja, da möchte ich gar nicht mehr. Und deswegen,
du hast recht. Ja. Also so rein von der subjektiven Wahrnehmung.
Ja, ich meine, eine persönliche, subjektiver Eindruck ist natürlich absolut nichts Repräsentatives, aber
nee.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns Menschen grundsätzlich ähnlich ist. Und was da die Forscher eben gesagt haben, was da natürlich extremst dazwischen funkt, sind industriell stark verarbeitete Nahrungsmittel. Nicht nur, dass die grundsätzlich, sage ich mal, in der Regel nicht ungesund sind, weil da viele Zusatzstoffe, Konservierungsmittel und sonst was drin ist, was logischerweise nicht gut ist, aber eben auch so Sachen wie Gewürze oder eben direkt so Sachen wie Natriumglutamat, die eben dieses Umami-Gefühl oder Geschmack erzeugen, sorgen eben dafür, dass man immer mehr einfach davon isst, als man wahrscheinlich einfach braucht. Sodass im Prinzip durch diese Verfälschung der Nahrungswahrnehmung für den Körper an sich dazu führt, dass dieser eigentlich ursprünglich, sage ich mal, evolutionär angeborene Proteinhunger, der im Prinzip unsere Nahrungsaufnahme steuern oder vermeintlich steuern sollte, dadurch überstimmt wird.
Mhm.
Und
das klingt jetzt erstmal nicht ganz abwegig.
Ja, und es ist eben auch so, dass neben dem, dass dadurch das Ganze verfälscht wird, hochverarbeitete Nahrungsmittel eben auch relativ eiweißarm sind meistens, weil Eiweiß einfach teurer ist, wenn du das nimmst und halt relativ viel an Zucker oder modifizierter Stärke und Fetten halt einfach beinhalten. Was dann auch
wieder dafür steht, dass da unser quasi Hunger in Anführungsstrichen angekurbelt wird, so wie du meintest halt bei Low-Protein-Nahrung, dass man dann einfach mehr davon isst, um das...
Genau. Der Körper sagt, okay, ich will halt meine, was weiß ich, 50, 60 Gramm Eiweiß haben. Und ja, das schmeckt auch noch zusätzlich gut. Und dann esse ich entsprechend viel davon und nehme vom Brennwert gesehen viel zu viel zu mir, aber habe den Eiweißhunger, den mein Körper hat, trotzdem nicht gestillt.
Interesting.
Deswegen, auch wenn ich weiß, dass ich mich selber nicht immer dran halte, wieder ein Plädoyer dafür, mehr selber möglichst gesund und ausgewogen zu kochen, anstatt den Fertigfraß aus der Tiefkühlabteilung zu nutzen.
Ich überlege aber so, je nachdem, was ich koche oder sowas, das stimmt, das passt.
Ja.
Also ja, leider ein bisschen flimsig, das Thema, was die Datengrundlage angeht.
Ja.
Aber sehr interessant. Ja, vielleicht können wir das zusammenfassen mit, man sollte darauf achten, auf seine Ernährung. Oh, ja, Wunder.
Und man sollte vielleicht als Kernaussage mitnehmen, dass sofern man halt jetzt, sage ich mal, nicht ein Kind im Teenageralter, wo halt der Körper wirklich wächst und an Masse einfach zunehmen muss und vor allem auch an Proteinmasse, sage ich mal, dass man dann mit einer normalen Ernährung seinen Proteinbedarf durchaus ganz normal gedeckt bekommt und diese ganzen High-Protein-Geschichten selbst für, sag ich mal, Leute, die viel Sport machen, in der Regel nicht unbedingt nötig sind.
In der Regel.
Ja, ja klar, ich meine, du hast immer Ausnahmen, wenn du irgendwie absoluter Leistungssportler
oder
Bodybuilder
natürlich.
Bist, die werden natürlich auch einfach mehr Eiweiß brauchen, ja, aber...
Nein, aber das hört sich immer so an wie dieses klassische Arztdeutsch, so, ah ja, in der Regel...
Ja, aber es ist halt so. Ja, also ein normaler Mensch auch, der dreimal oder viermal die Woche ins Fitnessstudio geht, braucht, um Muskelmasse aufzubauen, jetzt nicht nur High-Protein-Sachen zu kaufen und auch nicht nur sich von Proteinshakes ernähren. Das kann mal zwischendurch ganz praktisch sein, weil es einfach auch schnell und einfach gemacht ist. Ja, ich meine, klar, gerade mal Pulver in einen Shaker und getrunken, macht auch eine gewisse Zeit lang satt und ist innerhalb von einer Minute erledigt, wohingegen ein, sag ich mal, Essen, Kochen immer etwas mehr Zeit benötigt.
Ja, das hört sich vernünftig an zumindest. Also, ja, eigentlich nicht allzu weit hergeholt.
Nee, aber jetzt möchte ich... wissen, warum du dich dagegen hustest.
Ich wollte das Thema gerade abwürgen, weil ich schon sehe, dass wir schon fast anderthalb Stunden hier vor uns hin quatschen. Und du wolltest
über KI
mit mir.
wenn wir nach einem halben Jahr nochmal eine Folge aufnehmen, dann kann es auch ein bisschen
Ja.
länger sein.
Okay, ich hatte ja gerade schon geteasert, dass ich an meinem Dieselpartikelfilter rumgeschraubt habe und deshalb und hatte ja schon so angefangen mit Abgasnachbereinigung und sowas und deshalb wollte ich gerade jetzt nochmal weiter ausholen und ein bisschen darüber sprechen, warum diese Dinger eigentlich notwendig sind. Weil die ja jetzt erstmal, so auch wie ich das gerade schon angerissen habe, so ein bisschen eher hinderlich wirken. So nach dem Motto, die bringen dir eigentlich ja nichts, um die Leistung deines Fahrzeugs zu verbessern, kosten dich dann eigentlich nur Geld, wenn du sie austauschen musst, und nerven dich eigentlich nur. Aber warum verbauen wir dieses teure Ding, was dann auch ordentlich was wiegt? Dann brauchen wir dann auch so Sensoren, um die zu überwachen. Das müssen wir dann in die Motorsteuerung drin. So, oh, alles ein riesiger Aufwand. Und letztendlich kommt es alles wieder darauf auf quasi die Abgase von einem Verbrennungsmotor. Weil wir wollen ja tatsächlich, dass die Luft, die wir atmen, vor allen Dingen dann in Städten oder neben Autos, auch noch einigermaßen lebenswert ist und nicht, dass du da quasi, dass du dich so fühlst, als würdest du gerade in einer Kohlemine rumrennen. Weil also früher war das tendenziell kein so großes Problem, weil gerade wenn du nur Saugmotoren hast, egal jetzt ob Diesel oder Benzin, solange du nur Saugmotoren hast, kannst du immer nur das an Luft quasi einsaugen, was so rein physisch möglich ist, weil du nur mit quasi maximal einem Bar Druck, Unterdruck ansaugen kannst, wobei das schon nicht möglich ist, weil da müsstest du halt in der Ansaugphase, also ein perfektes Vakuum ziehen können eigentlich, was schwierig ist, weil dann dürftest du keinerlei Druckverluste an den Kolben haben, an anderen Bauteilen. Also das ist so deine Begrenzung. Das heißt, dein Kompressionsverhältnis, was ja dann letztendlich auch das Verhältnis zwischen Sauerstoff und Kraftstoff in der Brennkammer widerspiegelt, ist dadurch schon begrenzt. Und die beste Verbrennung kriegen wir natürlich immer, wenn wir das sogenannte stöchiometrisch verbrennen. Das heißt, wenn wir den gesamten Kraftstoff mit Sauerstoff einfach wegoxidieren können, dann haben wir nämlich alles quasi umgesetzt, was wir so haben. Da wollen wir eigentlich hin. Das Problem ist, das ist nicht immer sogar das, was wir haben wollen. Weil letztendlich verbrennen wir da ja Kohlenwasserstoffe. Und wenn wir die komplett wegoxidieren würden, dann kommen da ganz viele Stickoxide, was haben wir? Ach, ganz lustige Dinge. Da haben wir Wasserstoffverbindung, also also CO2, HCNOX und sowas, all der ganze Kram. Und wenn wir dann nicht aufpassen und dann in so einer Kohlenwasserstoffkette noch ein Schwefel drin ist, dann noch Schwefelgedöns, Schwefeloxide und Kram. Das heißt, man hat sich dann auch irgendwann dann so darauf geeinigt, dass man das gerne mit einem Lambda, also einem Luftverhältnisfaktor von 1 verbrennen würde. Also bitte genauso massenmäßig genauso viel Luft wie Sauerstoff da rein. Weil da bekommen wir quasi das nach menschlichen Standards am, oh Gott, ich traue mich das gar nicht so, gesündesten Abgase raus. Also es sind halt immer noch Abgase, aber nach unseren jetzigen Normen ist das okay. Also ich will damit nicht sagen, dass es das auf immer okay ist, weil ja jetzt werden ja ständig die Richtlinien immer strenger. Wobei auch immer da die Frage ist, in welche Richtung strenger, weil dann könnte es sich auch stellen, dass es wieder ein anderer Punkt der bestzunehmendste ist. Ich erkläre jetzt auch gleich, warum. Weil wenn wir halt CO2 vermindern wollen, dann müssen wir halt das Luftgemisch abmagern. Das heißt immer mehr Luft, viel, viel mehr Luft als Kraftstoff da rein, damit wir ja den ganzen Kraftstoff wegoxidieren. So, dann kriegst du halt am wenigsten, also dann verbrauchst du am wenigsten, weil du halt die geringste Masse einspritzt und es kommt dann halt auch logischerweise, wenn du wenig Kraftstoff einbringst, wenig CO2 raus. Das wäre quasi ein Punkt, wo du das hinoptimieren könntest. Allerdings verbrennst du das halt dann auch alles vollständig wieder und dann kommt auch die ganze Noxe wieder raus, die wir eigentlich nicht haben wollen. Das heißt, wir müssten das dahingehend auch wieder zurückdrehen. Und gerade das ist, wenn du halt Motoren immer kleiner baust, die immer höher auflädst, also immer mehr Luft in kleineres Volumen reinpresst, dann entwickelst du deine Motoren immer dahin. Wir wollen sie immer effizienter haben, wir wollen immer weniger Kraftstoff verbrauchen, aber verhandeln uns dann immer mehr Noxe ein. Und bei Dieseln dann halt auch Ruß, der dann da rausfällt.
Ich wollte gerade sagen, das hat zwar jetzt nicht direkt mit den direkten Noxen, sage ich mal, zu tun, aber ist es nicht auch so, dass je mehr Turbo aufgeladen sozusagen Motor ist, desto kleiner wird der Feinpartikelstaub, den die ausfurzen?
Ja. Korrekt. Und
Okay.
er wird auch mehr. Das ist halt,
Ja,
deshalb ist es auch
ja.
ganz lustig, weil der Feinpartikelfilter bei meinem Turbodiesel, ist der schon also seit den Anfang 2000er quasi vorgeschrieben. Der muss da verbaut sein. Bei Turbobenzinern ist das aber immer noch nicht der Fall. Das heißt, die Feinstaubpartikel, die aus dem Turbobenziner rauskommen, die da auch. Da kommen deutlich mehr jetzt halt raus als aus dem Diesel. Die sind anscheinend nicht so schlimm. Das sind halt wieder so Sachen, so, das ist Gesetzgebung, das muss nicht hundertprozentig Sinn machen, das ist halt einfach so. Aber auch, man könnte auch an einen Turbobenziner an Dieselpartikelfilter, also einen Partikelfilter dran bauen. Die einfach, wo jetzt, das war jetzt gerade die Einleitung, wo wir dann bei meinem Bauteil sind. Also, wir haben da quasi einen Metallfilter. Der ist nicht zwangsläufig, der kann auch aus einem feinen Metallgewebe sein, aber also das ist die billigere Variante, die zum Beispiel ich verbaut habe. Dann ist das einfach ein sehr feines Metallgewebe, wo dann halt die Feinpartikel, Ruß und der ganze Kram halt sich einfach mechanisch drin verfängt. Wie ein ganz normaler Innenraumfilter. Da das dann aber das Ganze jetzt relativ schnell ja zusetzen würde, gibt es dann die Abgasnachbereinigung. Gibt es dann halt, wenn der Motor in einem bestimmten Betriebsbereich ist, das ist meistens halt für eine längere Zeit über 50 km/h, schön am Arbeiten ist, ordentlich warm gelaufen ist, dann kann die Einspritzung halt mal für eine Zeit mehr Kraftstoff einfach einspritzen, dass die Luft bleibt die gleiche, weil es halt ein Turbo aufgeladen hat. Das heißt, die Luft, die da reingefördert wird, ist immer die gleiche und dann spritzt sich mehr Kraftstoff ein. Das führt dann zu einer heißeren Verbrennung und die heißere Verbrennung, also ich habe nicht mehr Leistung oder sowas, es ist einfach heißere Verbrennung, es kommen heißere Abgase raus und diese heißeren Abgase brennen dann einfach die Partikel quasi weg. Die werden dann einfach noch kleiner wegoxidiert, bis sie halt nicht mehr als Feinstaub messbar sind.
Sozusagen
Oder
ein bisschen Pyrolyse.
das ist nicht so ein bisschen, das ist quasi Pyrolyse dann.
Ja.
Und das passiert dann da quasi. Es gibt auch diese ominösen Platin-Cuts und Filter, wo halt das dann durch Platin chemisch halt umgewandelt wird.
Aber die Platin-Cuts haben doch jetzt nichts direkt mit dem Feinstaub zu tun.
Nein, ich spreche grundsätzlich über Abgasnachbehandlung.
Also, okay,
Nein,
ja,
natürlich, die
gut.
Partikel müsstest du immer noch rausfiltern, aber das gilt sowohl für egal, was du für einen Antrieb hast. Also
Naja, okay.
aufgeladene. Aufgeladene. Bei Saugern ist das halt nicht so ein Ding, weil die halt nicht so hoch verdichten. Aber die haben dann halt einen höheren CO2- und Kraftstoffverbrauch auf ihre Leistung. Also wir können da nicht alles haben. Und durch diese Pyrolyse wird das dann halt einfach sehr schön da in dem Filter weggebrannt. Ja. Wir könnten auch noch über Abgasrückführung sprechen, dass wir quasi, das ist so ein Teil bei Dieselmotoren, um da die Abgase zu bereinigen. Dass ein Teil der Abgase wieder zurück in den Motor eingeführt werden, um den Sauerstoffgehalt in dem Verbrennungsgas zu vermindern, um so quasi bei gleicher Einspritzmenge weniger Sauerstoff zu haben da drin. Das heißt, ich habe dann auch wieder eine unterstöchiometrische Verbrennung. Und ich habe heiße Abgase dann wieder da drin. Das heißt, ich muss die nicht so weit an... Also ich expandiere, also kann besser komprimieren, ja, weil die heißer sind. Ich habe da schon Energie drin. Aber halt auch weniger Sauerstoff.
Ja, spannend.
Also die Wärmekapazität ist dann letztendlich dann in dem Gasgemisch geringer. Ich weiß nicht, habe ich das klar formuliert? Also... Wir lassen es einfach so. Ich möchte das jetzt nicht noch länger in die Länge treten. Ich habe hier seitenweise rausgeschrieben, aber ich fürchte mich vor der Zeit.
Ach.
Ich glaube, wir haben das alles, ich habe es ein bisschen angerissen, und ich vote dafür, dass die Partikelfilter auch in Benziner bitte verbaut werden.
Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich dachte eigentlich, dass es in Medizinern, in Benzinern schon längst einen Feinstaubpartikelfilter gibt. Ich wusste gar nicht, dass es nur bei Dieseln bisher weiterhin der Fall ist.
Jetzt ist ja die Frage, also wenn die neue Abgasnorm beschlossen wird, die Euro 7, dann nicht mehr, aber das Problem ist ja auch dann immer noch Euro 7, sobald das beschlossen wird, dann ist es dann nur ab da angemeldete Fahrzeuge. Das alles, was bis dahin typisiert worden ist, ist da auch nicht drunter. Das heißt, es dauert dann immer noch Entwicklungszyklus, also 3 Jahre oder sowas, bis das vollständig durchgesetzt ist.
Ja, wie so oft. Bis Gesetze wirklich oder Regelungen wirklich Früchte tragen, dauert's.
Dann sind wir aber ja auch schon wieder Richtung, ein ganzes Stück Richtung 2030, wo eh schon das mit der Elektromobilität einen deutlich größeren Platz einnehmen wird.
So, der Plan.
Danke.
Ja gut, dann mache ich direkt ohne größere Umschweife weiter mit meinen News für Nerds. Wobei das letzte weniger News ist als mehr ein Rant, glaube ich, wird. Aber wir gucken mal.
Bei dem, wie du es genannt hast, komme ich da kaum auf die Idee.
Der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, habe ich Bakterien-Stacheldrahtzaun genannt. Und zwar geht es darum, dass haben vielleicht einige, sage ich mal, im Rahmen der Corona-Jahre, sagen wir es mal, mitbekommen, dass man versucht, Oberflächen gerade im Medizinsektor möglichst keimarm zu halten, ohne sie permanent irgendwie wischen oder desinfizieren zu müssen. Da geht es einmal halt um ganz normale Kontaktkontamination. Das bedeutet, wenn ich mit meinen schmutzigen Händen drauf datsche, dann sind da halt Bakterien drauf, die da nicht sein sollen. Es geht aber auch immer um die Verhinderung von Biofilmen. Biofilm ist nichts anderes als halt eine...
Dreck.
Nicht ganz. Biofilm ist schlimmer als Dreck, muss man
Biofilm
sagen.
Biofilm ist schlimmer als Dreck.
Weil Biofilm bedeutet, dass du eine also gegen äußere Umwelteinflüsse relativ resistente Schicht aus eben Bakterien hast, die eben einen Schutzmantel um sich herum
gebildet quasi haben. Gegen sich schon gegen die Äußerlichkeit abgeschirmt sind zum Teil.
Genau. Und deswegen dann auch sehr schwierig zugänglich sind für Reinigungsmittel weniger. Also wenn du, sag ich mal, auf einer Metalloberfläche einen Biofilm hast, wenn du entsprechend schrubst und was, sag ich mal, Bakterizides nimmst, ist das kein großes Problem. Aber wo zum Beispiel Orthopäden eine Heidenangst vorhaben, sind Biofilme auf Prothesenmaterialien. Also sprich, wenn wir von einer Hüftprothese, Knieprothese oder ähnliches sprechen. Deswegen sind auch, sag ich mal, die Sterilitätsbedingungen im orthopädischen Endoprothetiklabor mit die am strengsten eingehaltenen, würde ich sagen. Also da gibt es ja durchaus auch OP-Säle, wo die Operateure wirklich in so Astronautenanzügen mehr oder weniger mit eigener Sauerstoffzufuhr stecken, um alles so keimarm wie möglich zu halten. Weil wenn du halt einmal in so einer Prothese Bakterien drin hast, die einen Biofilm gebildet haben oder bilden können, dann kannst du in die Patienten auch manchmal so viel Antibiotika reinkippen, wie du möchtest. Das kommt einfach nicht durch den Biofilm durch. Und du wirst den immer da drin haben. Und dann ist die Ultima Ratio letztendlich, dass du die komplette Prothese ausbaust und neu machst.
Ja, gut.
Das und dann musst du bei der OP auch darauf achten, dass du wirklich alles, alles sauber machst. Weil wenn du dann nur ein Bakterium zurücklässt, dann hast du den ganzen Scheiß in der neuen wieder. Also das ist wirklich so das Horrorszenario, glaube ich, von vielen Orthopäden einfach. Wo hier jetzt allerdings geforscht wurde, war nichts Medizinisches, sondern in Bezug auf die ISS, die Internationale Raumstation.
Weil man ich glaube, das habe ich sogar mitbekommen.
Weil da kann man sich vorstellen, die fliegt jetzt ja schon ein paar Jährchen um unsere Erde rum. Und da hast du natürlich auch diverse, gesundheitsrelevante Apparate, die eben die Luft reinigen sollen, Luft befeuchten, entfeuchten, mit Sauerstoff anreichern und hast du nicht gesehen. Und bei diesen ganzen Oberflächen, die sind halt auch häufig nicht zugänglich für eben normale Reinigung oder können aufgrund des Materials nicht mit allem, was man gerne nehmen möchte, gereinigt werden. Deswegen versucht man eben die von vornherein, wie eben auch bei so Prothesen im Körper oder Gelenkersätzen im Körper, versucht man eben von vornherein die Wahrscheinlichkeit einer Kontamination so gering wie möglich zu halten. Aber nichtsdestotrotz versucht man eben diese Oberflächen möglichst biofilmresistent zu strukturieren. Und da, sage ich mal, die ältesten Ansätze sind, dass man verschiedene Metalle oder Metalllegierungen nimmt. Also vielleicht hat man das während Corona ab und zu mal gesehen, dass zum Teil an Türklinken so Klebefolien aus Kupfer oder sowas drum waren, weil zum Beispiel Kupferionen für Bakterien nicht sehr bekömmlich sind und das eben einen gewissen bakteriziden Effekt hat und man dann eben versucht, die Bakterien oder die einzelnen Bakterien, die übertragen werden, abzutöten, bevor sie einen Biofilm produzieren können. Aber das funktioniert halt auch nicht bei allen Keimen. Und da hat man jetzt eben, um eine neuartige, sage ich mal, bakterienabweisende Oberfläche zu schaffen, einen ganz neuen Ansatz, sage ich mal, oder relativ neuen Ansatz gewählt. Und zwar hat man als Beschichtung eine Siliziumschicht genommen. Die wurde dann in einem speziellen Verfahren im Nanometerbereich so geätzt, dass du im Prinzip kleine Säulen, sage ich mal, auf der Oberfläche hattest. Also kannst du dir vorstellen, wie im Prinzip so ein Tal, wo ganz viele Säulen einfach drin stehen. Und man hat im Prinzip die Täler oder die Leerräume zwischen den Säulen mit einem Silikonöl durchtränkt. Und also das Endprodukt war dann jetzt nicht so, dass du dir vorstellen kannst, dass du irgendwas in der Hand hast und wenn du das anfasst, hast du ölige Finger, sondern das war, wie gesagt, alles auf dieser Nanometer-Ebene. Also du kannst es normal anfassen und so weiter, ohne dass du da irgendwie durch diese Minisäulen gepiekst wirst oder was kaputt machst oder eben fettige Finger hast. Aber durch dieses Silikonöl, was eben im Prinzip dadurch, dass es in dieser Nanometerskala so fest in dieser Säulenstruktur gehalten wurde, war im Prinzip diese Oberfläche für Mikroben so rutschig, muss man einfach sagen, dass sie darauf nicht Fuß fassen konnten. Und du diese Oberfläche relativ einfach mit herkömmlichen Reinigungsmitteln entweder reinigen konntest oder, wie gesagt, die Bakterien erst gar nicht darauf halten konnten. Und,
also quasi ein Lotus-Effekt auf Steroiden, das ist das Wort, das ich gesagt habe.
Ja, so ungefähr. Also genau, ein Lotus-Effekt, der auf, sage ich mal, mikroskopischer Ebene selbst noch funktioniert. Und was dabei ganz lustig oder interessant war, dass man diese Oberfläche sowohl auf der Erde logischerweise in Laboren getestet hat, aber eben auch auf der ISS vor Ort und hat herausgefunden, dass der sozusagen antimikrobielle Effekt bzw. der Antibiofilm-Effekt auf der ISS mit 86% deutlich höher lag als auf der Erde mit 74%.
Bei sonst gleichen Bedingungen?
Bei sonst gleichen Bedingungen, genau. Und man vermutet, dass es daher kommt, dass, sage ich mal, die Oberfläche generell schon, sage ich mal, rutschig war, aber auf der Erde die Bakterien zum Teil, sage ich mal, noch den positiven Effekt der Erdanziehungskraft einfach spüren und somit, sage ich mal, durch die Erdanziehungskraft auf die Oberfläche,
das wenn sie entsprechend, auch
genau, plan ist, einfach, sage ich mal, draufgedrückt werden und nicht wegrutschen können. Wohingegen eben in der Schwerelosigkeit du einfach im Prinzip einmal aufprallst und abtitschst, wenn man so möchte.
Ja, wenn sie da nicht, wenn das da nicht besonders griffig ist, ja, dann trudeln die da einfach weiter durch die ISS.
Ja, und da sind sie jetzt eben weiter dran am Forschen, wie man diese Oberflächenbeschichtung halt für jetzt primär erstmal auch auf der ISS für technische Anwendungen eben zugänglich machen kann. Also welche Gegenstände man sinnvoll damit sozusagen beschichten kann, um dadurch eben den Benefit nutzen zu können.
Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage Knieprothesen.
Das ist ja nichts auf der ISS.
Achso, meinst du dann, ist es weniger interessant? Aber wenn du sagst, das ist bei den Orthopäden so ein großes Problem, dann wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht, dass da...
Die fänden das mit Sicherheit super. Da ist für mich dann nur wieder die Frage, wie sieht das mit
Gelenken,
der... Ja, wie sieht es mit der mechanischen Belastbarkeit aus und auch mit der immunogenen, sage ich mal, Beständigkeit? Du kannst ja im Körper nicht alles reinpflanzen.
Mal. Ja, mach doch, genau. Forsch doch mal.
Nee, ist nicht meine Baustelle.
Ist nicht meine Baustelle.
Ja, nee, das war das, der erste Punkt. Als zweites hatte ich mitgebracht, Baby aus dem Glas. Das klingt jetzt... Erstmal sage ich mal in Anführungszeichen relativ unspektakulär, weil in Vitro-Befruchtung und sowas kennen wir ja schon lange, das ist ja ein alter Hut. Aber,
ach so, ich habe mir jetzt gerade so ein Hip-Glas vorgestellt.
Ach so, nee, es geht tatsächlich um künstlich hergestellte Embryonen. Und zwar ist da einem israelischen Forscherteam erstmals gelungen, ein menschliches Embryo bzw. Vorläufer eines Embryos in der Petrischale herzustellen, und zwar ohne Spermium und Eizelle. Die haben einfach als Ausgangsmaterial sozusagen komplett naive Stammzellen genutzt. Also man unterscheidet bei Stammzellen verschiedene Stadien, je nachdem wie weit die schon differenziert sind, und es gibt halt, sag ich mal, die Urstammzellen, die, aus denen noch wirklich alles werden kann, also im Prinzip die Zellen auch, die entstehen, wenn eben eine Eizelle von einem Spermium befruchtet wird. Und da ist es eben, solche haben sie genommen und dann mit Hilfe von verschiedenen Chemikalien beziehungsweise halt Botenstoffen so bearbeitet, dass die sich etwas weiter differenzieren. Und so hat man dann vier Zellcluster, wenn man so möchte, geschaffen. Einmal die Epiblasten, Trophoblasten, Hypoblasten und Mesodermzellen. Die kommen auch bei der menschlichen normalen Embryogenese vor. Die Epiblasten sind die Zellen, die den eigentlichen Embryo, sage ich mal, bilden. Die Trophoblasten sind die Zellen, die für die Entstehung und Entwicklung der Plazenta zuständig sind. Die Hypoblastenzellen entwickeln den sogenannten Dottersack. Ja, das ist das, wo dann später auch die Fruchtblase draus entsteht. Mhm. Und dann die Mesodermzellen sind extra embryonale Zellen einfach. Und da haben sie dann von diesen Zellclustern haben sie insgesamt 120 Zellen, wobei ich das auch wieder genial finde, wie du in diesem Maßstab einfach 120 Zellen mal so genau abzählst.
Ja, und, in der Tat.
Und haben diese dann in einem Verhältnis zusammen geschüttet, wenn man es jetzt, sage ich mal, so lapidar sagen möchte, wie das einem, jetzt muss ich gerade gucken, und haben die dann in einem Verhältnis zusammengeschüttet, wie nach einem, bei einem 4 Tage alten, ja gut, Embryo kann man da noch nicht sagen, aber Zellcluster, wie bei einer natürlichen Befruchtung einfach. Und hat das Ganze sich dann eben weiter für 14 Tage weiterentwickeln lassen und haben dabei festgestellt, dass sich eben einfach nur aufgrund dessen, dass man eben diese 4 noch, sage ich mal, relativ undifferenzierten Zellcluster in dem entsprechend richtigen Verhältnis gemischt haben, ausreichen und sich gegenseitig so beeinflussen wie bei einer normalen, natürlichen Embryogenese. Also nach 14 Tagen hatten die dann eben entsprechend ein Embryo, der vom Entwicklungsstadium ungefähr einem Embryo entsprachen, wie nach 14 Tagen eben nach Befruchtung einer natürlichen Eizelle. Und das ist insofern halt ein Meilenstein, nicht im Sinne dessen, dass man jetzt halt noch näher dran ist, sich einfach Designer-Babys im Katalog bestellen zu können, sondern dass man einfach die generelle Differenzierung und das Zusammenspiel von Stammzellen in eben der Entwicklung von Menschen beobachten kann, was nützlich sein kann, primär nützlich sein wird bei der Erforschung von zum Beispiel Erbkrankheiten oder Defekten, die eben in der Embryogenese schon fußen, sodass man eben da dann gucken kann, ob man entsprechend mit was auch immer da frühzeitig intervenieren kann, um spätere Schäden dann vorzubeugen. Und ich denke mir auch, dass es diese Erkenntnisse nochmal förderlich sein werden für die generelle Stammzellforschung, die ja auch bei, sage ich mal, Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen wie irgendwie Querschnittslähmung oder sowas interessant ist, wenn man daran denkt, dass man irgendwie versuchen möchte, zum Beispiel Nervenzellen nachwachsen zu lassen oder neu wachsen zu lassen. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend, dass einfach nur eben durch die richtige Mischung sozusagen von Zellzutaten, wenn man so möchte, die Zellen dann tatsächlich sich so verhalten, wie sie es schon seit Jahrtausenden tun.
Naja, genau aus diesem Grund ist es ja eigentlich auch nicht so überraschend.
Ja, gut.
Ja, dass es dann doch so funktioniert, ist dann doch schon noch wieder wow.
Ja. Und kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Ich habe ihn genannt zum Haare raufen.
Ich bin mal gespannt.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber vielleicht ist dir ja auch das ein oder andere Mal in letzter Zeit, zumindest war es bei mir so, über soziale Medien, Internet oder Fernsehen aufgeploppt. Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr so Selbstdiagnose-Test-Kits, die dann irgendwie versprechen, sende deine Haare ein und du bekommst von uns detailliert aufgestellt, was deinem Körper fehlt und was du verbessern kannst.
Ernsthaft? Wo findet man sowas?
Wird von super vielen Gesundheits-Fitness-Influencern
absolut verbreitet. Nicht meine Bubble, aber okay.
Ja, meine auch nicht, aber trotzdem habe ich immer wieder auch so im Internet so
Anzeigen. Du willst jetzt gesehen. Sagen, dass das alles stimmt und dass das absolut sein Geld wert ist und dass man dadurch jeden Arztbesuch ersetzen kann.
Genau so ist es. Nee, und also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mich darüber aufzuregen. Weil, also, sag ich mal, die allermeisten Tests sagen halt wirklich so von wegen, schickt uns ein paar Härchen in dem Teströhrchen ein, wir analysieren die Härchen und wir sagen euch, welche Mikro- oder Makronährstoffe euch fehlen. Und bei vielen ist es dann auch so, dass die dann direkt in einem, basierend auf dieser Analyse, halt auf dich zugeschnittene Nahrungsergänzungsmittel anbieten in Form von Vitaminen und Mineralstoffen, ne? Ich denke mir direkt schon halt dabei so, jo, ihr wollt halt einfach nur Geld machen.
Eigentlich was genau. Was
der Fall ist.
Ihr wollt euren Kram loswerden.
Weil also vor allem das Fiese ist, dass auf diesen Seiten dann halt mit irgendwelchen pseudowissenschaftlichen Aussagen geworben wird, die für einen, sag ich mal, Durchschnittsbürger einfach nicht durchschaubar sind. Weil ich meine, ja, man kennt Haaranalysen aus anderen Bereichen und so weiter. Und ja, Haaranalysen gibt es in der Medizin, können in manchen Bereichen auch sinnvoll sein. Aber halt absolut überhaupt 0,0 nichts für diese Anwendung, die da beworben wird. Weil die Haare, wenn du ein Haar analysierst, ist das immer ein Blick in die Vergangenheit. Das kann eben Sinn machen,
so nett gesagt.
Wenn du zum Ja, weil wenn du zum Beispiel, sag ich mal, das, oder zumindest für mich, sag ich mal, vermeintlich bekannteste Beispiel ist bei Drogenlangzeittests.
Ja, wenn du zum Beispiel
gucken möchtest, hat ein ehemals Drogenabhängiger in den letzten Tagen, Wochen nochmal Drogen konsumiert, obwohl er sagt, er ist seit 3 Jahren trocken. Dann kannst du eben nach gezielten Metaboliten, die nur durch eine entsprechende Droge entstehen können und sich, wo man weiß, dass die sich in den Haaren ablagern kann, kannst du die Haare analysieren. Wenn die Haare sauber sind, ist das ein nahezu sicherer Nachweis dafür, dass keine Drogen konsumiert wurden oder wenn halt so wenig, dass es nicht mehr drin ist oder vor so langer Zeit, dass es nicht mehr da drin abgebildet ist. Oder du kannst halt sicher sagen, je nach Haarlänge weißt du ja auch, ein Haar wächst x Millimeter.
Ja, kannst du natürlich auch zeitlich
zurückrechnen. Gewissen Zeit, ja. Genau, kannst du halt zeitlich zurückrechnen und kannst sagen, okay, in dem Zeitraum von, was weiß ich, 3 Monaten wurde relativ sicher Droge X konsumiert. Wie viel und wann, das kannst du natürlich nicht sagen. Du kannst nur sagen, ob ja oder nein.
Und ja, aber dann sind wir da ja auch noch ewig weit von entfernt, dass man da irgendwelche Dinge aus deinem grundsätzlichen Gesundheitszustand ableiten könnte.
Ja, und ich meine, wenn dann zum Beispiel in dieser Haaranalyse rauskommt, dass du, was weiß ich, einfach mal beispielhaft einen Kalziummangel oder einen Vitaminmangel hast, dann kann das ja sein, dass das vielleicht vor ein paar Monaten mal akut war. Aber wenn du jetzt in dem, oder wenn du da irgendwie längere Zeit krank warst und wenn du jetzt aber wieder gesund bist, deinen Lebensstil geändert hast, dann spiegelt ja diese Analyse 0,0 das wieder, was dem aktuellen Stand entspricht. Sprich auch, die Nahrungsergänzungsmittel werden aufgrund von, sage ich mal, veralteten Daten empfohlen, was dann zu einer vermeintlich, je nachdem, auch gar nicht mal so unkritischen Überdosierung von Vitaminen oder anderen Spurenelementen führen kann, die dann wiederum auch negative Effekte haben können. Mhm. Und was man auch bedenken muss, Haare werden gewaschen, Haare werden heutzutage gefärbt, andere Produkte werden da reingeschmiert oder reingespült. Ja. Das kann alles, da weiß man auch überhaupt nicht, inwiefern die, sage ich mal, jetzt diese Ablagerung begünstigen können oder eben auch verfälschen können. Ja, also es kann sein, dass dein Kalziumspiegel komplett normal ist, aber das Haarwaschmittel XY wäscht halt das aus den Haaren raus. Also das sind Sachen, die weiß man nicht, die sind nicht erforscht.
Ich und finde, Haare ist dann auch keine gute Sache für, also keine.
Nee, und danach dann eben Leuten wirklich Nahrungsergänzungsmitteln zu empfehlen.
Kann man das nicht einfach doch? Also ja, kann man das nicht doch eh viel besser jetzt quasi, sagen wir mal, aus Blut oder weiß ich was, Urinproben ableiten?
Ja, aber natürlich.
Aber das wollen sie nicht haben, sie wollen das über die Haare machen oder wie?
Naja, die werben halt damit, dass du einfach in einem schick aufgemachten Päckchen halt ein Proberöhrchen kriegst nach Hause. Du musst da nur ein Haar reinschmeißen und hast dir den Arzt besucht.
Ja, aber da können die ja auch Blut reinkippen. Damit könnten sie genauso den Humbug abziehen. Aber dann wäre es noch dann.
Naja, gut, aber ich meine, da müsstest du dir selber Blut abnehmen. Oder vor allem ist es schwierig, so, auch entsprechend stabil, stabilisiert das Blut bis zur Analyse zu halten. Ne?
Ja, das wäre ja eh wurscht, weil die da ja eh nichts analysieren.
Ja, das sagst du so einfach, aber erklär das denen mal.
Okay,
ja, also Haare. Sprich, alle, die uns zuhören, wenn ihr so ein Haaranalyse-Kit seht, ignoriert es, es ist rausgeschmissenes Geld, ein absoluter Scam, muss man einfach sagen. Es gibt wirklich absolut kein Argument, was dafür spricht.
Ist wieder schade, dass danach wieder so das. Also gerade Influencer, deren Geschäftsmodell ja eigentlich ist, dass Leute ihnen vertrauen, dass sie dieses Vertrauen dann so schamlos für sowas ausnutzen einfach.
Ja,
das ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass das dann, sagen wir mal, ein wirklich zukunftssicheres Geschäftsmodell ist.
Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, ist doch, also sag ich mal, oft in dieser Fitness-Beauty-Szene, da kommt der eine
halt und geht das der andere. Das hat immer sowas. Ja, das hat auch immer so ein bisschen was Esoterisches. Gerade diese Fitness-Beauty-Szene. So nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt das auch noch 3-mal auspendeln oder sowas, dann wirkt das alles noch viel besser. Ja. Vertrau mir, Brudi.
Genau, Laserschutzklasse, vertrau mir, Brudi.
Ja. Das hilft für so vieles. Okay, es ist zum Haare raufen, hat da besser gepasst, als ich gedacht habe.
Da siehst du mal. Manchmal mache ich mir Gedanken bei meinen Titeln.
Sehr schön. Das hatte ich am Anfang vergessen, da, wo du aber jetzt gerade auch schon mal hier Anti-Werbung machst, kann ich ein bisschen Werbung machen. Man kann momentan sich bei der NASA für den Europa-Clipper quasi da seinen Namen draufschreiben lassen. Also auf die Sonde, die dann, also vielleicht muss ich aussehen, der Europa-Clipper.
Ich wollte gerade sagen, erklär vielleicht mal, worum es geht.
Ist etwa nicht ein Segelschiff, das nach Europa fährt, sondern das ist eine Messsonde, die sich nächstes Jahr aufmacht zum Mond Europa.
Von der Venus.
Bitte was?
Dem Mond Europa von der Venus.
Ach so, du willst
ein bisschen einordnen kann, wo der sich befindet.
Naja, wo sind die meisten Monde bei uns im Sonnensystem?
Ja, was weiß ich? Ich will es ja nur dazu sagen.
Ach so, ja, natürlich. Aber grundsätzlich, wenn es um irgendwelche fancy-dancy-Monde geht, dann sprechen wir immer nur über Jupiter- oder Saturn-Monde. Weil die ordentlich viele davon haben und auch ordentlich große davon haben. Weil es einfach die zwei massereichsten Planeten sind. Und größten in unserem Sonnensystem. Aber Europa ist ein Mond von Jupiter, also keine Ringe. Und 2024, also Oktober nächsten Jahres, soll die gestartet werden. Und 2030 soll sie dann bei Europa sein und da so 50 Close Flybys durchführen. Um halt erstens halt also Fotos zu machen, aber da auch so nah eben dran zu fliegen, um da halt Proben zu nehmen und Spektralanalysen zu machen, weil Europa ist ganz schön interessant. Man vermutet, das weiß man natürlich nie beständig, aber momentan ist der Konsens, dass dieser Mond quasi eine sehr große, dicke Eiskruste hat, aber was da drunter ist, weiß man nicht so ganz. Da könnte ein Kern sein, da könnte aber auch Wasser, sogar flüssig drunter sein, weil man sieht auf der Oberfläche, das ist nicht einfach so ein Eisklotz, sondern man sieht da halt so Bruchlinien. Also als ob dieser Eispanzer Tektonik hätte. Und das liegt zum einen daran, weil er halt von der Gravitation vom Jupiter so wie so ein Stressball durchgeknetet wird. Und wenn das der Fall wäre, ist natürlich Gezeitenenergie. Und diese Energie könnte dazu führen, dass im Kern halt das Wasser flüssig wird. Unter ein bisschen Druck, mit ein bisschen Energie, flüssiges Wasser. Und flüssiges Wasser ist ja immer ganz interessant für uns, weil da könnten sich allerhand von interessanten Dingen drin verbirgen. Und es gibt da dann auch Geysire, wo das halt quasi durch diese Knetbewegung, durch diese Risse so nach oben hochgespritzt wird. Und wenn man da jetzt nah genug dran vorbeifliegt, weil das Ding ja nicht so groß und nicht so starke Gravitation hat, könnte man etwas von diesem ausgeworfenen Material analysieren, wenn man da durchfliegt quasi.
Ich wollte gerade sagen, darfst aber nicht so nah vorbeifliegen, dass dann direkt unter dir so ein Geysir einmal aufplatzt und abgeschossen wirst.
Besser nicht. Da ist ja dann auch wieder das größte Ziel bei solchen Missionen ist, Kontamination verhindern. Also was also auf keinen Fall passieren darf, ist, dass diese Sonde auf Europa abstürzt. Weil dann ab da könntest du nicht mehr sicher sagen, selbst wenn du später da mit einer bemannten Mission landest und da irgendwelche Proben nimmst und sagst, ah, ihr Mikroben, ab dann könntest du nicht mehr sicher sagen, ob das nicht von uns ist, weil da diese Sonde drauf geknallt ist.
Ja.
Das ist, wo wir bei Hygiene waren. Das ist ein ziemliches Problem tatsächlich.
Ja, und ich glaube, der sozusagen oberflächennächste Flyby-Manöver von dem Clipper ist auch echt niedrig, ne? Ich glaube, es waren irgendwie nur ein paar Kilometer Höhe, oder?
Ja, 20, 25 Kilometer wollen sie mal anpeilen.
Ja. Finde ich echt nah.
Ah, es ist schon ganz schön nah.
Wenn man bedenkt, dass sie von hier aus da hochballern.
Ich wollte gerade sagen, das Ding fliegt 6 Jahre und deshalb dauert es, fliegt halt nicht auf dem geraden Weg dahin, sondern halt wieder mit Flyby-Manöver ein bisschen Energie sammeln und dann dahin slingshotten und dann leichte Korrekturen mit so einem Ionenantrieb. Das heißt, du musst schon hier, wenn du die in quasi hier losschiebst, musst du schon verdammt gut zielen, damit das so gut funktioniert. Das ist wirklich wieder sehr, sehr cool. Und NASA-Seite enttäuscht auch wieder nicht. Die ist sehr interaktiv, da kann man sich sehr viel angucken. Missionsübersicht, wer da dran arbeitet, die Geschichte von der quasi von der Europaerkundung. Und was ich auch immer, man kann sich auch eine Live-Kamera angucken, was quasi gerade da da wo der gebaut wird, quasi passiert. Also da kann man den quasi live über die Schulter gucken. Das finde ich sehr nice. Das ist
echt cool.
Es gibt natürlich wieder so Missionsdaten von dem Spacecraft halt an sich. Und das Coolste ist der letzte Reiter auf der Seite, Send Your Name. Und da kannst du dich quasi einfach anmelden, deinen Namen dahin hinschreiben. Und dann wirst du halt quasi auf diese Sonde halt verewigt und fliegst dann nächstes Jahr mit zum Europa. Und das habe ich schon gemacht.
Ja. Ja, ich wollte das auch auf jeden Fall
noch machen. Und bin sehr hyped.
Wobei man noch dazu sagen muss, also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie so eine goldene Plakette auf der Parkbank, sondern das ist wirklich ein ganz kleines Plättchen, wo mit einem Elektronenstrahl das im Mikrometerbereich halt, oder wenn nicht sogar Nanometerbereich, halt drauf graviert wird. Also
ich würde schon makroskopisch sehen. Es ist schon Nanobereich. Also gerade diese Elektro, ach Gott, so ein Ding hatten wir bei uns am Institut auch. Damit kann man sehr fancy Sachen machen. Es ist auf jeden Fall sehr cool. Und du kannst halt die einzelnen Atomstrukturen kannst du quasi abgehen, da kannst du sehr fein mitschreiben. Also wahrscheinlich ist da, wenn da sich alle Zehntausende von Leuten ihren Namen draufstehen, dann ist das so groß wie so eine Plakette auf so einer Parkbank. Aber nichtsdestotrotz finde ich es sehr cool.
Das stimmt. Das stimmt.
Also, das ist, weil dein eigener Name fliegt dann mit etwas zum Europa. Also.
Ja. Ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick so im Rahmen von Wissenschaftskommunikation.
Also alleine, wenn das jetzt dazu fügt, dass man sich mal durch diese Seite halt durchklickt, die wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Ich bin da sehr überzeugt von. Aber jedes Mal diese Missionsseiten von der NASA sind der absolute Oberknüller. Ja, kann ich nur wärmstens empfehlen.
Ja.
Ah ja, Turbo News habe ich noch. ich wollte mit euch über die Formel 1 sprechen, obwohl es da momentan ja relativ wenig zu erzählen gibt, außer dass Red Bull einen Rekord nach dem nächsten bricht. Aber gut, haben sie sich verdient. Jetzt gab es ja auch erst wieder eine neue Technical Directive von der FIA, was die Flexi-Wings angeht. Ja, das war auch ein bisschen unterm Radar. Das ist ja auch de facto nichts, was jetzt fürchterlich irgendwie irgendwas ändern würde oder nicht. Aber die FIA hätte gerne, dass sich die Frontflügel weniger bewegen. Also das ist ja wieder so, ne, man munkelt, wobei ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass das ein Fall ist, dass die Flügel auf den Geraden sich dermaßen verbiegen, dass sie halt weniger Drag erzeugen. Was ja danach Sinn macht. Und das war bis jetzt halt so weit erlaubt, dass du halt einfach das so baust, dass der sich in der Weise halt bei niedrigen Geschwindigkeiten steht er halt voll im Wind und wenn du halt mehr Luftdruck erzeugst an dem Wind, dann biegt er sich halt so weg, dass er halt flacher wird und halt weniger Widerstand erzeugt. Ist eine clevere Geschichte. Die FIA hätte das aber gerne nicht. Und deshalb haben sie da jetzt neue quasi Anforderungen gegeben, wie weit die sich verbiegen dürfen oder nicht. Aber da das bei allen der Fall ist, wird das nichts ändern. Ich fand das nur wieder. Ich finde so Technical Directives nur immer nett, weil es immer zeigt, was sie. Weil sie ja mal sagen, die FIA hat ja vor den Autos, die jetzt fahren, also haben sie gesagt, das wäre das bestdurchdachteste Reglement, das sie jemals gemacht haben. Und es würde keine Loopholes geben. Wo ja schon die ganze Motorsport-Bubble ein bisschen gelacht hat, weil das ist ja genau das Game da.
Diese Ecken. Ich wollte gerade sagen, das ist doch das, warum die Formel 1 interessant ist. Es gibt Regeln, die angeblich nicht zu umgehen sind. Und die Aufgabe der Ingenieure ist es halt, ihnen zu beweisen, dass es doch so ist. Dass
ja, man da und immer wenn eine Technical Directive rauskommt, finde ich die immer sehr interessant, weil das heißt, da wurde ein Loophole gefunden.
Tja.
Ja, und das war offensichtlich so, finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich ist das schon ziemlich cool. So. Also gerade mit Compliance, also dem mit der Verformung von Bauteilen, so zu arbeiten, dass sie dir gewinnbringend hilft, das ist einfach schon sehr sexy, so quasi das so auszulegen. Weil das ist ja quasi, du musst das ja mechanisch, musst das Bauteil so designen, dass es quasi unintentional genau das macht, was du willst. Also passiv, rein passiv.
Ja, und du musst halt auch gucken, ich meine, also dass man, sage ich mal, wirklich sicherheitsrelevante Dinge reglementiert, das steht ja außer Frage, ist auch sinnvoll, Punkt. Aber das sind ja auch Dinge, die halt einfach zeigen können, wie gut und raffiniert können deine Ingenieure, sage ich mal, im Rahmen der Regeln arbeiten. Und das ist ja eigentlich das, warum
Ich hätte jetzt gesagt, einfach, wie gut sind deine Modelle?
Ja, oder so. Ja, das natürlich auch. Aber letztendlich ist es ja das, dass der Punkt, was eben die guten Teams von den schlechteren unterscheidet, dass die eben die Dinge besser auslegen, umsetzen können, simulieren können oder wie auch immer.
Auch das ist aber halt leider wieder Kapitalismus. Auch das ist gerade diese komplexen Themen sind halt auch wieder, wenn du ein Team mit hohen Finanzmitteln hast, dann hast du halt die modernste Software, die modernsten Rechner und sowas und kannst sowas halt da so Geld draufschmeißen und das perfekt zusammenrechnen. Wenn du diese Tools nicht hast, dann kannst du auch das nicht exploiten, weil das halt nicht mehr, das sind Dinge, die du halt nicht einfach, du kannst da drauf gucken und sagen so, vielleicht könnte man das so machen, dass das uns hilft, aber kein Mensch, kein Adrian Newey der Welt kann dir das am Reißbrett ausrechnen.
Nee, natürlich nicht. Ich meine, es ist wie bei so vielen, Money make the world go round. Und ich meine, die besten Spieler der Bundesliga sind auch nicht bei Bayern, weil München so eine schöne Stadt ist. Ne? Ist so. Punkt.
Aber ja, ich finde, es ist cool. Es ist einfach, fand ich sehr cool. Und deshalb muss ich es sagen.
Was ich auch spannend fand, um sozusagen weg mal von dem Kapitalaspekt zu kommen, bei dem Rennen in Zandvoort, wie da doch nochmal auch man sehen konnte, klar, Red Bull hat momentan das beste Auto, aber dass auch doch nochmal der Verstappen wirklich einfach ein sauguter Fahrer ist. Wieder in diesem Startregen, da innerhalb von was, 4, 5 Runden oder so, da seinem Teamkollegen irgendwie, weiß nicht, wie war das, 13 Sekunden, 15 Sekunden oder sowas aufgebombt hat.
Das war sehr beeindruckend. Das war eine Demonstration.
Um bei Regen mit dem gleichen Auto, mit gleichen Reifen, einem halt so viel Zeit abzunehmen, damit also es halt nicht fahren können.
Es ist nicht alles der Red Bull. Max Verstappen ist, glaube ich, Max Verstappen und dieser Red Bull sind einfach momentan das Maß der Dinge und diese Kombo funktioniert einfach unglaublich gut zusammen. Und das ist, glaube ich, auch eine Kombo, die quasi für Rekorde gemacht ist. Wobei ich das gerade sage und jetzt gerade im Qualifying für Singapur beide Red Bulls im Q2 raus sind.
Tja.
Also, die haben immer noch die Streak am Laufen mit den meisten Siegen in einer Reihe. Das könnte dann jetzt morgen ein Ende haben. Habe ich sie jetzt gejinxt?
Wir werden sehen.
Interessanter noch, es war auch wieder World Endurance Championship Sportwagen in Fuji. Es war auch wieder großer Spaß, das anzugucken, weil da auch wieder einige quasi Ambitionen für den Sieg hatten. Es ist nicht mehr nur die Toyota-Show. Porsche war diesmal ziemlich gut dabei. Damit war erstmal nach den Trainingssessions auch nicht zu rechnen. Da sah es wieder so aus, als wäre der 963 wieder im Struggle-Bus unterwegs. Aber
ja, die haben ja generell bisher eigentlich eher nicht so brilliert.
Ich möchte dazu keine Aussage treffen. Ich stehe da zu nah dran. Ich habe dazu viele Einsichten, dass ich da irgendwas Qualifiziertes zu sagen könnte oder nicht. Aber es war auf jeden Fall schön zu sehen, dass da wieder viele Fahrzeuge und auch die Kunden, mit dem 963 im Sinne von Jota und Proton auch mit von der bei der Musik dabei waren. Die Peugeots waren einigermaßen dabei, wobei das auch ein bisschen dagegen geschadet ist, wieder, dass das Wetter halt ein bisschen mäh war und es ein bisschen regnet. Der Peugeot ist nämlich der einzige, der das Hybrid-Deployment bei ungefähr 135 km/h hat. Die anderen haben es bei 190. Mhm. Also die dürfen ab 130 dann den Hybridantrieb einsetzen, und die anderen bei 190. Das ist ein bisschen ein kleiner Vorteil dann. Vor allen Dingen, wenn du da nicht mehr, also wenn du nicht grip-limited bist.
Ja, das stimmt.
Aber ja, auch wieder das ganze Multiclass Racing. LMP2 war wieder ein Fest zu sehen, weil tatsächlich der letzte Podiumsplatz sich in der letzten Kurve entschieden hat. Das ist wie im LMP2 ist jedes Mal einfach total verrückt. Aber nächstes Jahr nicht mehr dabei.
Ach echt?
Ja, zu viele Hypercars, die Hypercar und GT3. Okay. Keine LMP2s mehr.
Beim LMP2 war da nicht auch der Glickenhaus dabei?
Nee, Glickenhaus ist ein LMH. Ein Nicht-Hybrider, aber es ist ein Hypercar.
Ah, okay.
Ich dachte, aber der war, die Scuderia Glickenhaus war nicht in Fuji dabei. Da gab es auch tatsächlich von der Scuderia kein offizielles Statement zu, warum sie dabei, also ich verstehe das, wenn man es einfach sagt, Money, also weil Japan ist halt dann auch schon die ganze Logistik dahin und sowas und letztendlich ist halt auch von Cameron Glickenhaus war das Ziel Le Mans, also sehe ich das, also ist das ganz entspannt und er selber meinte ja auch schon in Le Mans, dass es schwierig wird, das weiter zu finanzieren, sollte da nicht für nächstes Jahr ein großer Sponsor dabei sein. Das heißt, es wäre durchaus möglich, dass wir den Glickenhaus gar nicht mehr sehen. Oder nächstes Jahr vielleicht nur noch in Le Mans. Also und dann in Spa vielleicht noch so, weil du musst ein Rennen vorher in der WEC fahren. Aber dann halt
man muss ja streng genommen eigentlich auch sagen, dass es absolut bewundernswert ist, wie weit die es überhaupt geschafft haben. Das hat ja, sage ich mal in Anführungszeichen, so ein bisschen eigentlich eher als ein Hobby eines Verrückten angefangen.
Das war auch vom Professionalisierungsgrad ist das auch nicht weit davon entfernt. Das ist unglaublich stark, was so eine kleine Truppe mit den Mitteln geschafft hat.
Ja.
Auf jeden Fall. Und es ist auch absolut nachvollziehbar, dann zu sagen, also irgendwann, also das ist halt teuer. Also solange du da nicht, wenn du da kein Geld mehr hast, dann musst du halt da den Stecker ziehen. Und die haben das jetzt 3 Jahre gemacht oder so. Also Hut ab, auch wie sich dieses Auto entwickelt hat. Und dass das Auto niemals mit den Hybrid-Autos von großen Marken wie Ferrari und Toyota mithalten kann, ist jetzt auch nicht wirklich...
Nee. Genau.
Verwundernd. Also es wäre
auch schon, wenn die Karre einfach ankommt, ist ein Erfolg.
Die Storys mag man dann aber trotzdem, wenn das Auto gut läuft in Le Mans. Und da ist alles möglich. So, nächstes Thema wäre die VEC. Das ist die Virtual Endurance Championship. Da ist ja auch dieser Podcast als Sponsor dabei. da kann ich nur mal Werbung in eigener Sache machen. Da fahren wir mit ein paar Leuten rum. Haben da unseren Spaß momentan in dem LMP2. Am 2.10. ist da das nächste Rennen. Road Atlanta. 1000 Meilen. Es wird lustig. Es ist wirklich sehr spaßig. Wir fahren gegen richtige Profis da. Es versucht sich, quasi das Prozedere sehr nah an der WEC zu halten. Es macht sehr viel Spaß. Ich kann es nur sehr empfehlen.
Ja, das glaube ich dir. Ich, wie gesagt, wenn ich die nötige Hardware hätte, hätte ich ja auch Bock, da mal irgendwie mitzufahren, aber davon abgesehen...
Oh nein, der Mann kann sich keine Hardware besorgen.
Nein, ich will heiraten, das ist das Problem. Das finanzielle Problem momentan. Das ist echt unfassbar teuer, aber das ist ein anderes, Thema. Okay, gut. Wir sind jetzt schon bald bei 2,5 Stunden. Deswegen würde ich die geplante Diskussion mit dir über KI
weißt du was?
Knapp zu halten.
Nein, 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 weißt du was? Was? Wir machen das als Special.
Wir machen das als Special?
Nein, du willst es jetzt noch fertig machen. Wir haben die ganze Zeit angeteased, wir diskutieren über KI.
Ich bin ja überlegen, wenn wir es als Special machen, also einfach nur eine reine KI-Diskussion, meinst du?
Ja.
Auch gar nicht verkehrt, wobei ich dir jetzt schon sagen kann, dass ich die nächsten beiden Wochenenden nicht aufnehmen kann. Na gut, aber gut, okay, finde ich eine gute Idee, wir machen ein KI-Diskussions-Special und komm, wir nageln uns darauf fest, die Folge kommt im Oktober raus.
Ja.
Das müssen wir schaffen.
Dafür müssen wir
nichts groß vorbereiten, das schaffen wir.
Ich möchte dafür ganz viel vorbereiten. Ich möchte da halbwegs qualifiziert was zu sagen.
Okay, dann bist du selber schuld. Ich gehe da unvorbereitet rein.
Ja, ich kann auch schon immer nur teasern oder so. Ich kann. KI ist ja immer so mit ChatGPT und keine Ahnung, der ganze Kram. De facto habe ich mich aber ja auch schon in meiner Abschlussarbeit mit neuronalen Netzwerken beschäftigt. Da könnte ich ein bisschen was von erzählen, halbwegs.
Ja, und ich wollte über KI in der Medizin berichten.
Ja, sehr schön. Das
hat eigentlich gar nichts mit der KI aus den Nachrichten zu tun.
Damit kann ich mich arrangieren. Bei dem anderen kriege ich, glaube ich, sterbe ich durch Cringe.
Ja gut, wunderbar. Dann bist du direkt weiter dran, weil du hast nämlich den humoristischen Rauskehrer mitgebracht.
Ja, sehr schön. Um den Bogen zum Anfang, zum Intro quasi zu schlagen, wollte ich fragen, was ist die gefährlichste Jahreszeit? Der Sommer. Die Sonne sticht, die Salatköpfe schießen, die Bäume schlagen aus und der Rasen wird gesprengt.
Super.
Ja, ne?
Badum. Sehr schön. Ja gut, es hat mich sehr gefreut, dass wir es jetzt nach einem halben Jahr nochmal geschafft haben, eine Folge auf die Beine zu stellen. Ja, wie gesagt, wir müssen uns nochmal Gedanken darüber machen, inwiefern wir das Ganze nochmal revolutionieren können, hier unser Format. Ich meine, wir hatten ja schon mal gesagt, wir machen kürzere Folgen, haben uns ja auch dran gehalten, dass die davor etwas kürzer geworden sind.
Wer konnte das ahnen, dass das eskaliert heute?
Genau, ich wollte gerade sagen, heute wieder ein bisschen länger, nach einem halben Jahr finde ich aber auch zu Recht. Und wir überlegen uns, inwiefern wir eine Regelmäßigkeit wieder da reinbringen könnten, in welcher Länge, in welchem Format auch immer.
Ja.
Gut, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende, genieß das schöne Wetter.
Und vielen Dank.
Wir hören uns spätestens im Oktober wieder. Wenn wir die
Diskussion. Ganz sicher erleben. Diesmal.
Ganz sicher diesmal, ja. Und wenn ich zu dir kommen muss.
Oh nein, jetzt hat er gedroht. Sowas aber.
Ja, jetzt hab ich gedroht. Okay, mach es gut.
Bis zum nächsten
Mal. Tschüss. Ciao.